Willkommen zum Retro-Tastisch Podcast. Heute Folge Nummer 33. Und die 3 ist heute das Thema, weil wir sind heute auch nur zu dritt. Nämlich mit dem Dennis mit einem N.
Hallöchen.
Mit dem Carsten mit C.
Hallo.
Und dem Christoph, das Z steht für Geschwindigkeit. Und ich würde pauschal sagen, wir fangen direkt mal an, warum der Dennis nicht da ist mit 2 N. Der Dennis ist nicht da, weil er keine Zeit hat. Ganz einfach. Ist auch nicht so schlimm. Er bittet um Entschuldigung und wird beim nächsten bestimmt wieder dabei sein. Deshalb müssen wir jetzt hier zusehen, dass wir das Ding irgendwie über die Bühne kriegen. Sollte aber machbar sein, oder?
Ich denke, wir kriegen das hin.
Qualitativ aufwerten, ne?
Ja, das wahrscheinlich wir. Auch, genau. Und dann springen wir direkt in Thema Nummer 1 rein, nämlich das, was wir immer sehr gerne machen, nämlich was haben wir zuletzt gespielt. Ich habe auf jeden Fall was gespielt, aber das erzähle ich euch nachher. Wer will von euch?
Ja, okay, fange ich einfach mal an.
Nee, okay.
Jetzt alle auf einmal oder was?
Nein, Dennis fängt an.
Okay. Ja, zuletzt gespielt. Die letzte Zeit war viel handwerklich hier zu Hause mit dem Lötkolben.
Also das Lötkolben gespielt.
Ja, das habe ich auch getan. Tatsächlich gespielt habe ich nicht so viel. Ich habe ein bisschen angefangen mit Landstalker auf dem Mega Drive.
Sehr gut.
Ist ein schönes Spiel. Wie ich finde, eine gute Story. So, was ich bisher mitbekommen habe. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe es 2 Stunden gespielt und dann ist mein Mega Drive 2 Kabel irgendwie ausgestiegen und dann musste ich das reparieren. das war eins meiner ersten Kabel, was ich gebaut habe, und das hatte noch ein paar Schwächen. Ja, und ansonsten war leider das Spiel mit dem Lötkolben. Dazu später mehr.
Das Spiel, ist das mehr so Jump'n'Run, oder? Ich kenne das gar nicht. Carsten sagte, jo, klar, aber ich kenne das gar nicht. Also ich kenne gar kein Sega-Spiel, sagen wir so. Nein, so schlimm ist das jetzt nicht. Aber.
Nein, also Landstalker kannst du so ein bisschen, also es hat so Action-Adventure-Elemente, es hat auch ein bisschen Jump'n'Run-Elemente, das kannst du so Kommerz eigentlich, also es ist irgendwo so ein Multikulti-Ding, ne? Wenn man das so nennen möchte.
Also alles irgendwie, aber nichts richtig.
Ja, nee, doch, es ist richtig. Ist schon richtig, also Action-RPG ist es. Fantasy-mäßig isometrische Perspektive, und Jump'n'Run-Einlagen sind da relativ viele drin mit Plattforming und so weiter, auch viele sich bewegende Plattformen, also okay. Freu dich schon mal im Verlauf des Spiels, wo ich die Krätze bekommen habe und auch viele Spieler damals, wenn du dann wieder mal dank dieser isometrischen Perspektive ins Leere springst, weil es da wenig mit Schatten und so gearbeitet wird, das heißt, du verspringst dich sehr oft später. Das ist ziemlich ätzend bei dem Titel, aber sonst ist das ein ziemlich, ziemlich geiles Ding von Sega, also nicht umsonst, glaube ich. Es gibt ja auch nicht so viele Action-Adventure-Dinger auf dem Mega Drive, wie es dann auf dem Super Nintendo gab, aber das ist schon ziemlich cool.
Also das ist tatsächlich noch etwas, was mich stört. Ne? Ich habe ja letztes Mal schon über so Movement-Steuerung gelästert, ja, und dieses Mal lästere ich so ein bisschen über diese isometrische Perspektive.
Ja. Da wirst du noch richtig schreien bei dem Game hinterher.
Ja, also das ist eben genau auch die Vermutung, die ich halt irgendwo auch habe, dass ich da wahrscheinlich irgendwann mal dann vor lauter Esoterik hätte ich fast gesagt, vor lauter Perspektivenwahnsinn wahrscheinlich irgendwann einmal voll daneben springen. Ja, und dann werde ich entsprechend dann meinen Unmut zum Ausdruck bringen. Ja.
Eieiei. Okay, Carsten.
Ich habe jetzt tatsächlich heute mal, wo wir vorhin gesagt haben, ich habe zu nichts Bock in der Corona-Zeit und ich bin so richtig lazy geworden. Also ich habe jetzt nicht unheimlich viel Kilos irgendwie aufgehäuft in der Zeit, aber ich bin so richtig konditionsmäßig, bin ich so richtig abgesackt in der Zeit, muss man mal so sagen. Und meine Freundin meinte so, ja komm, wir müssen mal unbedingt wieder Sport machen und das geht so nicht mehr. Und ohne Scheiß, ich bin so richtig bin ich richtig hart heute von einem Spiel mal kaputt gemacht worden. Ich habe heute mal Ring Fit gespielt. Kennt ihr das für die Switch? Und ich habe erst noch so gelacht am Anfang, dachte mir so, ja, Ring Fit ist halt so Gamifizierung von so ein bisschen Sportübung, bis ich dann irgendwie 25 Squats innerhalb von irgendwie einer halben Minute machen musste oder so gefühlt und mir dann so die Oberschenkel gebrannt haben und das war dann nur so eine von 20 Übungen, die ich in einem Durchlauf machen musste. Und ich habe am Ende echt einen Puls von 160 gehabt und habe mir gedacht, boah, Alter. So, von wegen, sieht lustig aus wie ein Kinderspiel, aber wenn du es halt richtig betreibst, also alle Achtung, geht schon ordentlich ab, so, ne? Nicht schlecht. Ich glaube, wenn du das jeden Tag machst, ist das für die Kondition schon nicht schlecht. Also, so als Produkt ganz gut durchdacht, meiner Meinung nach. Ist ganz lustig.
Da gibt's, aber man muss auch am Ball. Da gibt es ja auch eine riesen. Oh, sorry, ja. Da gibt es ja auch eine riesengroße Szene zu auf YouTube zum Beispiel, ne? Die da sich selber filmen, wo sie da ihr Ringfit machen. Ne? Sind auch einige. Also ich finde das, ich hab ja schon länger im Zelda-Spiel, nur ich habe natürlich Angst vom eigentlichen kläglichen Scheitern. Ja. Sag also mal, die Jahre, wo ich geboxt habe, sind schon lange her und ich glaube, ich kann mich nicht mehr so bewegen wie früher.
Also einige Sachen, also wie gesagt, die Squats waren hart, den Rest habe ich ganz gut hingekriegt, ich habe auch, glaube ich, 2 oder 3 Level habe ich dann geschafft und am Ende war es auch so, ich glaube, irgendwie ist es dann so ausgerechnet am Ende noch, irgendwie Körpergewicht und Alter und damit halt irgendwie kannst du auch deinen Daumen dann am Ende auf den Sensor von der Wiimote, ach der Wiimote habe ich schon gesagt, von dem Switch Controller legen, auf diesen Infrarotsensor und damit hat dein Puls nochmal durchgemessen und so weiter, also am Ende lag ich so irgendwie bei, ich glaube, 83% oder 82%. Es gibt irgendwo so eine Grenze, irgendwie, wenn du bei über 90-95% liegst, sagt das Programm, Junge, lass mal ein bisschen langsamer angehen. Vielleicht ist das nicht so ganz dein Trainingslevel, was du dir ausgesucht hast. Also es war schon so, ja, gut, ne? Gut durchgehalten, aber guck mal, wo du dich einpendelst. Also, ja, ist schon nicht so funny, wie das von der Aufmachung sieht's halt aus wie so ein, weiß ich nicht, Skylanders, so quietschi bunti und geht aber schon gut ab. Also Konzept nicht schlecht, glaube ich.
Also alles, wir können ja mal zusammen Monitore schleppen. Ja.
Richtig. Ja, genau. Aber immer Treppen rauf, Treppen runter, Treppen rauf, Treppen runter. Ja.
Also ich war ein bisschen fernab meiner üblichen Spieleauswahl war ich unterwegs, ja.
Das heißt, du hast mal was für den Körper getan.
Ich habe mal was für den Körper getan, tatsächlich, ja.
Ist da auch nicht schlecht. Ja, ich habe auch tatsächlich was gespielt. Und jetzt werden wahrscheinlich die ganzen Retro-Gamer sagen, wie kannst du nur Retro-Gaming mögen, aber das Spiel nicht durchgespielt zu haben oder sowas. Wir haben ja einen wunderbaren, durchsichtigen Gameboy vom Dennis auffrischen lassen mit einem beleuchteten Display jetzt. Mhm. Und den quäle ich gerade mit, dem ich Super Mario Bros. 2 6 Golden Coins, weil ich muss zugeben, ich habe es damals nie wirklich aktiv so gespielt.
Was?
Ja, es tut mir unendlich leid. Jetzt aktuell bin ich so weit, dass ich jetzt in Varios Palast rein bin, aber das war dann, heute habe ich auch wieder gespielt. Ich bin dann wieder gestorben und dann habe ich den Gameboy genommen und an den Fernseher geworfen, der ist dann explodiert und dann ist die ganze Bude abgefackelt. Nein, das ist, glaube ich, nicht passiert. Das ist nur in meinem Gedanken passiert. Es ist aber, ich muss sagen, das Spiel ist echt cool. Es ist, man merkt, dass es zu einer Zeit erschienen ist, wo der Gameboy eigentlich schon, wann ist das Spiel überhaupt erschienen?
Boah, Alter. Keine Ahnung.
weil das ist so oft am Ruckeln, das Spiel. Das hat so oft Slowdowns. Das ist schon krass. Das ist mir noch bei keinem anderen Spiel so großartig aufgefallen. Außer bei dem jetzt. Gut, das sieht natürlich auch für seine Zeit verdammt gut aus. 1992 ist das erschienen.
Das ist nicht der letzte Titel. Also Varioland gab es ja auch noch
offen. Ja, es gab da noch, noch Varioland, genau. Aber es ist von 92. Und da gab es ja schon dann den Mario vom Super Nintendo, ne? Und der ist ja dann optisch auch an den eher angelehnt und was auch immer. Und das ist ziemlich cool, das Spiel. Also die Musik ist toll und das Handling ist prima und die Levels. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe da echt Spaß gehabt und ich werde das auch jetzt bestimmt die nächsten Tage dann durchhaben. Und dann ist das nächste Spiel dran, weil der Gameboy muss noch gequält werden. Es sind immer noch die ersten Batterien drin übrigens. Halten die eigentlich kürzer mit dem beleuchteten Display jetzt? Ja, eigentlich schon, ne?
Ja, das ist so eine Frage, die mir dann viele gestellt haben, denen ich einen Gameboy gebaut habe. Also ich ehrlich gesagt, ich weiß das nicht. Wenn Batterien und sind ja auch nicht immer Batterien. Wenn du jetzt die
Wir haben die
billigen
guten Wartabatterien drin.
ich kenne das Wort Warta nicht. Keine Ahnung, weiß nicht, was das ist.
Das ist ein böses Wort.
Ja, das, genau. Das ist das Poster von dem Firmensitz, den ich mit dem Dartpfeil immer an die Wand schmeiße, weißt du? Nein, ehrlich gesagt, ich habe das ja nur, wenn man mal, also wenn ich dann auf einer Retrobörse oder was stand, dann habe ich die halt immer laufen lassen, dann den zum Beispiel. Und da habe ich, ich habe da so, ich kaufe da immer diese Billigbatterien und die halten dann für so eine Veranstaltung ungefähr 8 Stunden. Und danach schmeiße ich die dann meistens raus. Also die halten so 10 Stunden, glaube ich. Das kommt aber auch immer drauf an, dieser Mod, den du hast. Das ist ja jetzt nicht dieser IPS-Mod, sondern das ist ja der klassische Mod mit dem retro-grünen Backlight. Also
Genau.
normales, genau, ne? Da gibt es ja auch noch verschiedene Varianten von. Und da ist ja noch dieses POTI verbaut, wo ich dir das Display praktisch dann entsprechend auf eine Helligkeitsstufe gestellt habe, wo ich dachte, das ist am besten so. Und das kommt natürlich auch darauf an, weil je heller du das Display stellst, ist klar, desto mehr Saft frisst das Ganze halt
Ja,
auch, ne?
genau.
Und also ich sag mal so ungefähr 10 Stunden. Ich weiß, ich habe aber auch, wenn ich ehrlich bin, ich habe noch nie 10 Stunden am Stück Gameboy gespielt. Daher kann ich dir nicht sagen, ob das Ganze irgendwie dann hält oder nicht. Ist aber eine gute Frage, die auch wahrscheinlich viele Zuhörer haben, auch bei den ganzen IPS-Umbauten und so. Also es kommt tatsächlich darauf an, was ihr da für Batterien reinwerft und wie ihr die Displayhelligkeit einstellt. Ne? Wenn man beim IPS ist es ja regelbar mit Tastenkombi und das zieht, glaube ich, sogar etwas weniger als das originale Display. Ich weiß es nicht genau. Also man
Wahrscheinlich, weil
will
es
mich
effektiver
steinigen.
arbeiten kann oder
Also
so. Es ist ja
bei
auch so eine.
IPS, bin ich mir fast sicher, aber auch da bitte alle Leute, die verbrieft schlauer sind und das wirklich wissen, in die Kommentare einmal schreiben. Bei IPS bin ich mir fast sicher, dass es aufgrund der Displayart grundsätzlich mehr zieht. Und das, was du jetzt verbaut hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dieses klassische, einfach nur den Originalscreen erhalten, Backlight rein und wahrscheinlich noch Byword-Mod oder so reingemacht, ne?
Nee, eben nicht. Also bei dem Mod ist es ja so, es gibt ja den klassischen Gameboy Backlight-Mod von früher, wo du praktisch den Beaver-Chip noch eingebaut hast und das praktisch
Genau.
das Bild bivertiert hast. Also es wird invertiert und dann nochmal
Genau.
zurückgeschossen. So, und bei diesem Mod ist es so, dass du das eben nicht brauchst, weil du baust das Backlight ein und nimmst und wechselst praktisch dann nochmal diese Rückfolie, aber das ist ja dieses retro-klassisch-grün Backlight. Also es ist nicht das Ursprungs-Backlight mit Beaver-Chip in grün, sondern man erhält die Originalfarbe des Displays und beleuchtet von hinten mit Kalt- oder Warmweiß. Ich glaube, Kaltweiß ist das.
Ah, okay.
Genau, also das kam etwas später. Das war jetzt dann, ich sag mal, das Ding war der letzte Schrei, bevor die Leute dann IPS und sowas
Okay,
alle auf den
gut.
Markt geschmissen haben. Ja, das, also wie gesagt, das ist so für mich immer noch der schönste Mod, wenn ich ehrlich bin, weil ich finde, der IPS, der macht zwar ein tolles Bild und wunderbar und viermal schärfer und alles toll, aber wenn ich das originale Gameboy-Feeling haben möchte mit dem originalen Display, dann ist der Mod so für mich der beste, also das Beste, was man bauen kann.
Dann sieht auch gut aus.
Ja gut, das Einzige, was bei IPS, worauf du halt, finde ich, achten musst, wenn du IPS-Mod einbaust, viele Leute interessiert es nicht. Mich würde es halt stören, wenn du kein IPS-Panel hast, was zusätzlich dann per Software oder irgendwie per Option dann halt dir bietet, dass du halt einen Pixel-Modus hast, weil sonst hast du halt natürlich einen klassischen Panel, der einfach die Optik der einzelnen damaligen Bildschirme halt nicht mehr bietet. Ne? Du hast halt wirklich ein flaches Bild. Klar, du hast halt ein super starres Bild, aber dir fehlt halt eben die Rasterung. Ne? Und das bieten halt die neumodischen Panel halt meistens mit, dass du das ein- und ausschalten kannst per Tastenkombination. Dann
Also,
hast du
dass du
halt das
erst
Raster.
so ein weiches Bild hast oder halt
Nee,
Retro,
kein
also
weiches, sondern es
hartes.
ist nicht, dass da irgendwie ein Filter drüber ist, wie man das aus Emulationen kennt, mit, was weiß ich,
Genau.
abgerundeten Kanten, sondern du hast halt einfach per Default halt ein Bild ohne den klassischen Rastereffekt, wie man ihn jetzt von den klassischen Game Boy Color, Game Boy oder GBA-Screens kennt. Mhm. Ja, der ist halt einfach, ist einfach der Technik zugrunde liegend, dass diese Rasterung halt im Panel, von dem Panel halt stammt, so wie es halt auch bei einem klassischen Röhrenfernseher kommt. Mhm. Und ein IPS-Panel ist halt einfach eine LCD-Technik, der hat halt keine Rasterung, wie dein LCD-Fernseher auch kein Raster hat. Ja. Ja, ähnlich wie Scanlines halt. Und IPS-Panel der neueren Generation bieten dir halt die Möglichkeit, willst du einen Rastereffekt ähnlich der alten Maschinen haben oder nicht? Und dann kannst du das ein- und ausschalten. Und der ist halt je nachdem, ob du dir halt ein gutes IPS-Panel-Kit gekauft hast, ist der halt auch wirklich gut. Ne? Und das ist halt dann eine schöne Sache. Dann hast du halt das Beste aus beiden Welten wieder. Ne? Oder, naja gut, wie Dennis halt sagt, man empfindet das halt als Spielerei und wieder als mehr Emulation als irgendwas und verbaut sich dann doch lieber einen klassischen Panel, ne, mit Backlight. Muss dann jeder selbst entscheiden, was einem dann weniger Eingriff oder was einem dann optisch besser erscheint.
Naja, eben. Was schreibst du? Du bist rausgeflogen, bist du auch drin?
Ja, ich hab seit der neuesten Version habe ich hier langsam hab ich manchmal solche Dropdowns, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Wollte noch zu der Diskussion was beisteuern. Es gibt ja jetzt diese neuen IPS-Klamotten auch mit diesem OSD, ne? Wo du dann praktisch deine, ja, du hast praktisch so ein OSD, genau, ein On-Screen-Display, richtig. Mhm. Und dort kannst du dann praktisch die Farbe nochmal verändern. Du kannst dort also auch mit dem IPS-Panel dieses Retro-Grün herstellen, was du hast, jetzt im Moment in deinem, und hin und her. Und dann gibt es natürlich auch noch immer noch diese klassischen IPS-Varianten, V-irgendwas, 3 oder 2 ist es, glaube ich, was einfach nur das IPS-Panel dann bringt, ohne ein On-Screen-Display. So, ich habe in letzter Zeit festgestellt, auch so für Leute so aus Foren und so, für die ich sowas dann mal eingebaut habe oder so, dass ist relativ interessant, die Leute kommen mit diesem On-Screen-Display, also viele kommen damit einfach nicht klar. Weil du kannst ja wirklich den Vertical Horizontal Shift kannst du alles einstellen. Ja. Du kannst wirklich Schärfe, Tiefe, jeden Scheiß kannst du einstellen.
Zu viele Optionen. Und,
ich finde, ja, genau, richtig. Und dann hatte ich jetzt letztens mal den Fall, da hat mir einer ein Spiel gegeben, was ich schon lange suchte. Ich habe mich dann tierisch gefreut und dafür habe ich ihn dann so ein OSD da eingebaut und so weiter, ne? Alles klar. Irgendwann schreibt er nicht an, immer, der Gameboy funktioniert nicht. Ist halt wieder,
das Bild wieder so verstellt oder nicht. Was?
Ja, richtig. Der hat diese Farbkombo, die hat der so dermaßen behindert eingestellt, ja. Also, ich sag mal, der hat das einfach komplett verstellt. Aber richtig. Na, und dann gibt's ja halt noch diesen Reset to Default. Dieses Untermenü gibt's ja auch noch. Also auf Werkseinstellung zurücksetzen, dann ist das Ganze wieder in Ordnung. Ich sag, dann geh mal bitte da drauf und drück mal da drauf, ne? So, jetzt hat er gesagt, sagt er, hätte ich mir doch lieber das normale verbauen lassen, weil ich habe das jetzt einfach auf Default und das bleibt jetzt auch so.
Mehr Optionen sind nicht immer besser. Ja. Manche Leute sind dann überfordert, ne? Die drücken einmal falsch und dann sind sie im Panikmodus, so, ah, Kacke, was mache ich jetzt, ne? Und dann lieber doch weniger ist manchmal mehr. Ja.
Richtig. Nee, deshalb hatten wir uns dann auch für das klassische Display entschieden, weil es sieht halt gut aus. Macht Spaß. Und das ist die Hauptsache.
Ja, das ist toll. Ne? Ich habe jetzt auch mir ja was bestellt. Ich habe mir ja auch jetzt dieses neue mit OSD bestellt. Ich für mich selbst dann, ich wage mal zu behaupten, ich komme mit den Einstellungen klar. Und ich bin mal gespannt. Ich werde mal berichten, wenn alles hier ist. Ich habe ja auch noch schöne Cases dazu und dann mal sehen, mal gucken. Wie ich das mir das dann einstelle, wie ich dann am Ende zufrieden bin.
Wir können gespannt sein. Und wie war das? Gespannt waren auch die ganzen Leute, die Nachrichten von Sony gelesen haben, als Sony gesagt hat, die machen den PS3-Store dicht. Was habt ihr denn dabei empfunden? Als Nutzer von der, wie heißt was? PS Vita war jetzt und PS3 war davon betroffen. Ne?
Und PSP.
Und PSP.
Achso, nee, dann war das nur PSP und PS, weil PS Vita ist, glaube ich, dann schon lange nicht mehr da.
Nee,
alle drei. PS Vita ist auch noch.
Okay. Ja, was habt ihr denn so? Ist bei euch auch was kaputt gegangen im Herzen dann? Oder habt ihr euch gedacht, scheißegal? Ja. Weil ich muss, ehrlich gesagt,
sagen. Ich habe gesagt, ist mir scheißegal, weil ich habe den Store eh nie benutzt und die Handheld-Konsolen von Sony habe ich nicht, die interessieren mich ehrlich gesagt auch nicht. Und wenn ich PlayStation 3 Spiele haben möchte, gehe ich auf eine Börse. Ja, aber ihr, was habt ihr gedacht?
Ja. Also, Carsten, du zuerst.
Was soll ich? Ja, ich, okay, ich, jetzt muss ich mal wieder weiter ausholen, das kann ein bisschen länger dauern.
Kein Problem.
Das ist eine, also genau, Chris kann ich wieder verstehen. Chris ist jetzt, tut mir leid, das ist jetzt natürlich wieder die Ansicht von jemandem, der sagt, ich habe in der ganzen Sache nichts am Hut. Jo. Ob das weg ist oder nicht, Arsch lecken. Mich interessieren die Konsolen nicht, mich interessieren die Spiele nicht, sollen sie das Ding noch abschalten, juckt keine Sau. Ist klar, kann man nachvollziehen, wenn man mit den ganzen Sachen überhaupt nichts am Hut hat. Ich sehe dahinter einfach mal wieder, dass, also wir reden jetzt immer noch, ne, wir haben ja noch nicht quasi gespoilert, wir reden immer noch Stand, wir machen das alles dicht. Ich sehe dahinter schlechte Firmenpolitik und den Aufruf zur Piraterie, den indirekten. Weil, ich kann mal den Vergleich ziehen, wisst ihr noch, wie das war, als man nicht die Chance hatte, in Deutschland relativ zeitnah US-Serien zu gucken? Was da passiert ist?
Ja, die gab's, wie wir alle gesaugt haben.
Genau. So, und was ist passiert, als auf einmal alle gesagt haben, hier, zahl doch mal einen Zehner im Monat und du kannst sofort alles gucken, bis der Arzt kommt. Wie sind da denn bitte die ganzen Schwarz-Downloads zurückgegangen? Immens. Mhm. Wenn man, und das ist ein Fakt, wenn man Kunden zeitnah anbietet, für einen kleinen Umbolus Sachen auf legalem Wege zu bekommen, dann tun sie es meistens auch. Wenn man ihnen sagt, wir interessieren uns nicht dafür, unsere Inhalte zu archivieren und euch über einen längeren Zeitraum bereitzustellen, sagen die Kunden irgendwann, wisst ihr was, dann klauen wir uns die halt. Dann leckt uns am Arsch. Ihr habt anscheinend kein Interesse an Produktpflege oder an sonst irgendwas. Dann besorgen wir uns die halt irgendwo anders her, weil ihr sprecht uns anscheinend ab, dass das noch für uns interessant ist. Hat Sony so getan. Zu diesem Thema, es gab einen Kommentar von dem jetzigen CEO von der Sparte halt für, ich weiß nicht, ob es auch der PR-Fuzzi ist, ich frage mich nicht, wie das bei Sony geregelt ist. Sagen wir, es ist der CEO von Sony Amerika, was auch immer, Wurst. Auf jeden Fall war der auf einem Event für Gran Turismo. So, und da waren halt an verschiedenen Spielstationen alle Gran Turismo-Teile vom ersten bis zum neuesten und eine Aussicht auf das PS5, auf die PS5-Version aufgebaut. Und er stand vor Gran Turismo 1 und hat gesagt, um Gottes Willen, was ist das denn für eine grausame Grafik? Er kann sich nicht vorstellen, dass ein Mensch, der noch bei Verstand ist, sowas 2021 noch spielen möchte.
Hat das nicht so gesagt?
Ja. Und das sagt natürlich einiges aus, wie so ein Unternehmen tickt, so nach Motto, sowas werden wir nicht mehr verkaufen, weil wir das als hässlich empfinden, weil wir das nicht in unserer Produktpalette haben möchten. Ob jetzt irgendwie eine immens hohe Anzahl an Kunden danach verlangt, das immer noch auf legalem Wege erwerben zu können, ist uns scheißegal, weil wir sehen das als Schund. Die Grafik ist kacke. Ob das Spiel jetzt super viel Spaß macht, interessiert uns nicht, weil die Grafik ist kacke. So, und da haben natürlich ganz viele Leute gesagt, was ist das denn für eine Aussage? Das ist doch euer Produkt und ihr müsst doch ein Interesse daran haben, das zu pflegen. Nee, und das machen halt unheimlich viele mittlerweile. Zu sagen, wir bauen nur noch auf AAA oder wir wollen nur noch, was weiß ich, ein God of War oder irgendwie das x-te Call of Duty irgendwie rausbringen. Darin legen wir all unser, unsere Ressourcen und so weiter. Und das hat die Leute arg vergrätzt. Und das ist so der Freifahrtschein, dann irgendwie die Piratenflagge zu hissen. Und das ist halt ein Problem.
Ja.
Weil Firmen halt nicht nachhaltig ihr Portfolio archivieren und bereitstellen. Sie vernichten es halt irgendwann. Und was macht man da? Ja, das ist halt meiner Meinung nach das Problem. Was ist, wenn ich Sachen irgendwann nicht mehr legal erwerben kann? Dann muss ich mir halt 50 Gigabyte ROMs aus dem Internet ziehen. Ist halt so. Tut mir leid, weil wenn mir keiner das anbietet, was soll ich dann machen? Und ich das spielen will. Man spricht mir das ja ab. Das ist halt so, ne? Und das haben sie halt damit auch gemacht. Das ist das Problem, was ich dahin sehe. Nicht, ob ich jetzt sage, das hat noch Wertigkeit oder was. Das sind einfach Sachen, die verschwinden. Und auch Sachen, die ich gekauft habe, verschwinden. Ich habe Geld ausgegeben für einen digitalen Inhalt. Sony sagt, okay, keine Panik, Leute, ihr könnt noch bis Tag X Sachen runterladen, die ihr mal gekauft habt. Ja, Tag X ist weg. Ich habe meinetwegen Summe X investiert. Das ist weg, das verpufft. Ich habe kein Anrecht mehr. Ich habe eine digitale Lizenz erkauft für irgendwas, aber es ist weg.
Warte mal, ja? Das heißt,
die
haben nicht nur gesagt, wir machen den Store dicht, sondern die haben auch die Möglichkeit genommen, bereits gekaufte Sachen.
Irgendwann ist das, ja
gut, das ist dann
gemein, irgendwann das ist das weg. Das, du kannst jetzt nichts mehr kaufen, aber sie haben auch nicht gesagt, dass du in Zukunft bis zum St. Nimmerleins-Tag die Sachen vom Server runterladen wirst, weil Sachen wie ein Server halt aufrechtzuerhalten, kostet Geld und irgendwann werden die Dinger einfach abschalten. Und das heißt, du kannst nicht wie zu Hause schön im Regal dir deine PlayStation 3 CD rausnehmen oder DVD und sagen, so, die lege ich jetzt ein, sondern irgendwann wirst du halt einfach eine Fehlermeldung bekommen, dieser Titel wird nichts, kannst du nicht mehr runterladen rückwirkend und dann ist es halt weg und dann kumulier mal das Geld, was du da reingesteckt hast. Ne? Kannst halt mal aufrechnen, was du dann vielleicht an Euros da reingesteckt hast. Das ist halt das allgemeine Problem, dass es keine Nachhaltigkeit gibt. Plus, auch da vergisst man immer wieder gerne, man denkt so, ja gut, PlayStation 3, haha, habe ich ja alles noch auf Blu-rays. Auch da gab es viele Spiele, die einen Day-One-Patch erfordert haben, weil sie sonst nicht mehr wirklich lauffähig sind. Was ist, wenn die Server weg sind? Kannst du die auch in den Tonne kloppen? All solche Probleme, wenn ein Unternehmen sagt, interessiert uns nicht mehr, schmeißen wir alles in den Müll, kannst du dir die Sachen, die du zu Hause hast, auch in den Müll werfen. Und das finde ich halt ein bisschen schäbig, wenn Unternehmen halt sagen, fick meine Kundschaft, ich habe mein Geld gemacht, könnt ihr sehen, wo ihr bleibt. Für Sachen, die halt, ja, sie sind alt, aber eine Vita kam raus, da gab es eine PlayStation 4, also das war so zum Lebenszyklus, die ist, hat zeitgleich mit einer PlayStation 4 noch existiert oder existierte. Das ist jetzt nicht ein Teil, was irgendwie so viele Jahre auf dem Buckel hat, dass man irgendwie von einem Unternehmensstandpunkt aus verstehen kann, dass man sich davon trennt, rein rechnerisch. Das, ja, wie gesagt, also das ist so mein Standpunkt, wo ich mir sage, das ist, finde ich, eine sehr schädliche Unternehmenskultur, wenn man sowas halt so betreibt. Das war's. Also
ich bin mir noch unsicher, ob ich das alles richtig verstanden habe. Auch das zu deinen Ausführungen jetzt, die du gemacht hast, Carsten. Also ich sag mal, wenn der PSN Store geschlossen wird und ich kann mir praktisch keine Spiele mehr kaufen digital, dann tangiert mich das peripher, weil das habe ich sowieso nicht gemacht. Außer bei der Vita, wo ich mir dann Japan-Schnaps und so gekauft habe. Damit kann ich leben durch Henkaku. kann ich damit leben. So, wenn ich jetzt natürlich eines meiner Spiele, die ich bin ja, habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin ja Retailer, also ich habe ja eine physische Spieldatenbank und wenn ich die in meine PS3-Konsole lege, dann ist es ja, glaube ich, im Moment noch eine Diskussion, ob es dann wirklich auch Probleme geben wird, die Updates zu ziehen. Soweit wie ich das bisher verstanden habe, braucht man dafür nicht zwingend den PSN Store. Oder sehe ich das falsch?
Richtig. Noch nicht, aber die Frage ist ja in Zukunft, wann wird einfach mal im Hintergrund gesagt, so jetzt ist Feierabend hier, dann nützt dir eine physische CD ja auch nichts mehr. Und zu dieser Sache, selbst wenn man ein Sammler ist, so wie du, der sagt, ich habe auch bin auch nie bei einem Schnäppchen von einer digitalen Version schwach geworden, sondern habe immer die Retail-Fassung in einer Box vorgezogen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es gibt natürlich Summe X, die nur digital jemals verfügbar war. Die wirst du niemals, auch nicht von Limited Run Extra Limited, jemals irgendwo kriegen. Das heißt, die sind weg. Wenn da jemand den Stecker zieht, sind die Sachen weg. Es sei denn, die hat jemand irgendwie halt, ne, anderweitig weggesichert und macht sie dann halt über Hacks irgendwie verfügbar, dass man die halt aus so einem Store extrahiert hat. Das haben natürlich auch schon Archivare gemacht teilweise, aber auf offiziellem Wege sind diese Sachen im digitalen Nirvana verschwunden, weil es die niemals anders als in der digitalen Release gab. Damit killst du die Sachen einfach. Also der Publisher sagt, interessiert uns nicht, sind weg. Zum Beispiel hier dieses Spiel, wie hieß es? Tokyo Jungle. Weg. Also nur als Beispiel.
Gut.
Gibt's halt nicht.
Also mein Werdegang, ich hatte das, wie gesagt, ich hatte das nur so semi verfolgt. Es gibt ja noch das Thema CMOS, ne? CMOS, Battery und Uplink und so eine Scheiße. Können wir gleich auch noch mal kurz drüber sprechen.
Oh ja.
Also ich habe mir das Also ich habe mir das jetzt so zurechtgelegt. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, was ich machen werde. Wenn die den Store abschalten und ich habe Bock auf ein Spiel und ich merke, ich lege das Spiel rein und der will ein Day One Patch, okay, von mir aus, kann er haben. Und das, wenn solange das noch geht, bin ich da einwandfrei mit einverstanden, dass sich das vielleicht irgendwann nicht mehr rechnet, so ein Store aufrechtzuerhalten. Das kann ich verstehen. Leute, die jetzt digitale Sachen gekauft haben, das ist, sorry, das ist mein Reden seit langem. Kauft euch eine fucking Retail-Version. ich kann da ein bisschen drüber lachen, aber ich verstehe auch natürlich auch euren Ärger. Ich gehe, wenn das dann irgendwann nicht mehr geht, also dass ich dann tatsächlich eine erhebliche Menge an Spielen, die ich so besitze, nicht mehr spielen kann, so werde ich dann wahrscheinlich auf eine Custom-Firmware wechseln und mir den ganzen Scheiß dann halt entsprechend dann so umgehen, dass ich halt also weiterhin meine Konsolen und meine Spiele nutzen kann, ne? Und zwar physisch in Retail. Und es gibt ja da einige Custom-Firmwares schon lange, ne? Und da werden sicherlich die fleißige Hacker schon dran sitzen und da was entwerfen, ne? Und ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass das dann noch großartig illegal ist, wenn man sich ein Spiel, was man eh nicht mehr spielen könnte, weil die diesen Scheiß abgestellt haben, dann auf irgendeiner Plattform dann den Patch dazu zieht und dann per Custom-Firmware einspielt, wenn das originale Sony-Firmware-Paket das nicht mehr hergibt. Ja, also jetzt so von einem Laien gesagt, wie gesagt, ich habe mich damit nicht groß beschäftigt, nur ich bin dann so, auch wenn ich sage, okay, wenn die mir das Licht ausknipsen wollen, ja dann alles klar, wenn ihr Ärger wollt, den könnt ihr haben, kein Problem.
Ja, aber also, da sind wir ja beim Thema, du sagst es gerade, ja. Das ist ja genau das, was ich meine, du wirst dann so ein bisschen in diese Schiene, ja dann modde ich halt alles und dann ziehe ich es mir halt aus einer Quelle, die eigentlich nicht offiziell ist. Nintendo macht das ja ganz gerne, schon seit Jahren, da wird fröhlich abgemahnt und auch teilweise angeklagt, wenn Leute vielleicht doch mal erwischt worden sind, sich irgendwas runterzuziehen, was Nintendo seit Jahren nicht mehr anbietet. Das ist das Schizophrene da dran, ne? Man hat die Rechte noch an Sachen, da sitzt man drauf wie so ein Drache auf dem Gold und man könnte halt in digitalen Zeiten auch, klar, wenn du sagst, ne, ich habe lieber alles physisch, man könnte halt, es wird einem wirklich ein müdes Arschrunzeln irgendwie nur abringen. Irgendwie so ein 512 KB oder wie viel Kilobyte es auch sind, da irgendwie von so einem NES-ROM irgendwo reinzustellen. Man macht es aber nicht, man mahnt lieber ab, wenn sich das einer dann irgendwo aus einer unlauteren Quelle dann doch mal besorgt. Das passiert halt wenig, aber Nintendo ist dafür auch bekannt, gerne mal die Anwaltskeule zu schwingen bei manchen Sachen.
Ja, die sind da nicht
zimperlich. Das ist halt das Schizophrene. Na, anstatt zu sagen, okay, wir veröffentlichen auf jeder Konsole immer wieder die drei selben Spiele, Donkey Kong Country, Kirby's Dream Land und noch irgendwas. Die Leute wollen vielleicht auch mal irgendwas anderes gerne noch mal als ROM selber besitzen oder auf einer Switch spielen. Nee, dann mahnen wir lieber ab oder sagen lieber, ja, nö, haben wir zwar als, gehört uns zwar patentmäßig, aber werden wir nie wieder veröffentlichen, weil deswegen. So, und das ist halt das Dämliche da dran. Gut, so.
wegen Nintendo und Spiele, die Cut hat ja dieses Nintendo Plus oder wie sich das jetzt schimpft, weiß ich jetzt nicht, Nintendo Online. Mhm. Da sind ja die beiden virtuellen Konsolen dabei, NES und SNES, da sind in der Zwischenzeit Spiele gelistet, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und ich kenne eigentlich jetzt nicht, dass ich alle gespielt habe, aber ich kenne eigentlich recht viele Spiele von den beiden Konsolen, aber es sind Spiele dabei, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und auch Spiele, die also, keiner kennt großartig irgendwie, kommen mir so vor.
Gut, okay, ja, also ich kenne diese Libraries da auch. Das ist eigentlich ganz cool, um das auch mal zu testen dann, ne? Wenn man dann mal ein Spiel hat, was man cool findet, das kann man sich ja dann noch mal, also wenn man das in der Virtual Console mal gespielt hat und man findet es cool, also so sind schon einige Titel zu mir gewandert, gerade auch Japan-Kram, die ich mir so von der Verpackung her und so nicht gekauft hätte, weil so Gameplay-Videos ist ja auch, wenn du da eingibst, Top 100 Famicom-Spiele, Alter, du kriegst immer dieselben.
Ja.
So, und ich bin so gerade noch, also ich meine, ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt. Also nein, ich werde natürlich keine ISO-Files oder wie auch immer das bei der PS3 gehandhabt wird, irgendwo runterladen. Das habe ich nicht gemeint. Es geht einfach darum, ich sag mal so, ein Spiel, was ich jetzt habe, nehmen wir jetzt mal irgendein Spiel in meiner Library, ich gucke da mal rein, okay, ich sehe Far Cry, gut, so. Far Cry, wunderbar. So, jetzt haue ich das in meine PS3 rein und das sagt, ist nicht spielbar ohne Update. Nur als Beispiel. Ob es so ist, weiß ich nicht. Mhm. So, dann habe ich einen physischen Titel gekauft und den kann ich erstmal nicht mehr spielen. Und ich glaube, dass es doch dann absolut in Ordnung ist, wenn ich mir dann diesen scheiß Patch, den ich dafür brauche, irgendwo runterlade und per USB-Stick in meine Playsee-Speise oder nicht. Oder ist das dann auch verboten?
Nö, da wüsste ich nichts, was dagegen
deswegen,
spricht, wenn sich den einer vorher gesaved hat.
So, Also du kannst es mir, man, du kannst es mir glauben, dass da jetzt die ganze Zeit, seitdem die
dass News die Leute draußen jetzt ist, schon
Leute fleißig werden, ihre Updates.
Klar, ja, aber das ist, so, ist ja die Sauerei,
ich mir dass da man das jetzt keine den Sorgen.
Privatleuten überlässt, ne? Weißt du, was ich meine? Das ist halt so, dass man da sagt, jetzt ach, friss oder stirb, das ist halt, ja. Also natürlich ist es immer noch ein Wirtschaftsunternehmen, was sagt, das interessiert mich irgendwann nicht mehr, aber das ist halt das Problem, an dem wir jetzt gerade sind, bei dieser ganzen digitalen Geschichte, ne? Es ist halt, die Krux an dieser Geschichte ja ist, ne, du wirst halt irgendwann, wirst du darauf sitzen bleiben und wenn du dann nicht selber dich darum kümmerst, wirst du einfach damit sterben mit dieser Geschichte, weil du dann einfach keinen Support mehr hast für nichts mehr. Ja, das war früher halt anders.
Das ist, dann gab es halt korrekt
nur Modul und fertig. Ja.
Soll ich dir ganz ehrlich mal was sagen? Weißt du, was der Unterschied ist zwischen einem wirtschaftlichen Unternehmen und einer Community? Eben genau das. Eine Community
ja
sagt sich, ich mache sowas, ich mache sowas halt, ich mache mir halt die Mühe, guck dir mal an im Amigaverse, wie viele Community-Aktionen es da gibt, wie viele Community-Releases es gibt für Spiele oder irgendwelche, um irgendwelche Sachen wieder, klar. Stichwort DreamPie, ne, so, und klar, Sega hat gesagt, okay, Sega ist pleite, aber, oder war, naja, zu einer Softwareentwicklung, aber Sega hat gesagt, okay, liebe Dreamcast, für dich gibt's keinen Online-Modus mehr, und irgend so ein schlauer Typ da, ich glaube aus Russland oder ich weiß nicht, wo der herkommt, hat gesagt, nee, online gibt's doch, ich nehme mir jetzt einen Raspberry, flash da irgendeine Scheiße drauf,
yeah,
mach das irgendwie, kauf mir so ein scheiß Modem, verkabel mir das irgendwo, ja, und dann gehe ich damit online und das geht dann jetzt und fertig. So, und das, ich gehe da hundertprozentig von aus, dass wir kein Problem haben werden, unsere geliebten Titel auf PS3, PSP und PS Vita weiterhin spielen zu können. Für PSP und PS Vita gibt es ja so und so schon Lösungen, die man, mit denen man da auch die, also bei der PSP Go zum Beispiel ist es ja so, du hast ja nur den Online-Store, du hast ja kein Laufwerk da drauf. So, und ja, da Ding musst du dir jetzt halt zwangsläufig was überlegen. Das Ding ist ja ziemlich cool, weil du kannst damit nämlich relativ einfach auf den Fernseher streamen. Du brauchst nur ein entsprechendes Kabel.
Wobei wir ja auch hier wieder von uns Spezies reden, also dass wir uns zu helfen wissen und sagen, ja gut, bis zu einem gewissen Grad tangiert mich das nicht, weil man sich vielleicht auch mehr mit der Materie beschäftigt, als Sammler eh schon mehr oder vielleicht auch sagt, okay, ich fummel eh gern ein bisschen mit der Software rum oder mit der Hardware und modde gerne und teste eh schon die Grenzen aus, was kann ich denn da noch so rausholen und wo kann ich ein bisschen an den Stellschrauben drehen, dass uns das vielleicht auch gar nicht so hart trifft, weil wir schon unsere Wege finden, ist ja klar. Aber ich rede jetzt auch dann von der Masse an Leuten, die dann auch vielleicht ein bisschen vor den Kopf gestoßen sind und sagen, ja, das habe ich mir jetzt aber anders vorgestellt, jetzt bleibe ich auf meinen Sachen sitzen. Also man kann ja jetzt nicht immer nur von sich ausgehen, der dann sagt, ja klar, also mich, ne, ihr könnt mich mal, ich finde schon meinen Weg. Ne? Also das glaube ich nicht, dass jeder gut dann so flott sein wird, zu sagen, ich finde jetzt schon noch einen Umweg, um mich da rauszuboxieren.
Ja, das stimmt, du hast recht. Da bin ich vielleicht ein bisschen introvertiert, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr so auf meine Belange bezogen, das stimmt schon. Vielleicht ist das Ganze auch so eine kleine Fick-Dich-Anmeldung an gesamte digitale Inhalte, so, ne? Weil ich sag mal, ich muss manchmal schmunzeln, wirklich schmunzeln, wenn ich dann sehe im PSN Store, PS4, PS5, so Angebote, ne? War zum Beispiel, war von ein paar Monaten, gab's irgendein Spiel, Ultra Rabatt und alles gut, kostete dann 44,95 statt 69,
ja, oder so. Mehr als, ne, das im Laden, ja. Das ist immer geil.
So. Rabatte, ich hab ja, das.
Stimmt, die sind manchmal online
so, teurer
als offline.
Ja. Ja, und dann noch nicht.
Genau, mal,
ja,
genau. Ich hab das dann auf dem Trödelmarkt gekauft gehabt, schon lange davor. Ja, irgendwie für einen Zehner und das war nicht mal ein Schnäppchen. Weißt du, das war dann so ungefähr Marktpreis, war keine Ahnung, 10 Euro, 15 Euro, das irgendwo so in dem Dingen wird das halt auch auf eBay gehandelt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, aber ich hab halt geschmunzelt. Und genauso schmunzel ich immer bei diesen digitalen Erweiterungen, so nach dem Motto, Ultimate Pack 1, 2, 3 oder Super Deluxe, schieß mich weg. Ja, ich lache mich da immer tot drüber, weil jetzt, klar, wenn man sich jetzt natürlich nehmen wir jetzt mal zum Beispiel jemanden, der, ich sag mal, gerne Gran Turismo spielt oder Forza auf der Xbox oder was auch immer. Ich bin ja kein Rennfahrer oder kein Rennsimulationsspieler sozusagen. So, da kriegst du jetzt da deinen, keine Ahnung, deinen VW Käfer mit einem pinken Design und einem Hoppelhasen drauf. So, kostet dich 9,99 €. Wenn man das Spiel, wenn man sich wirklich mit dem Spiel identifiziert, ja, und wenn man da wirklich Spaß dran hat und das wirklich die ganze Zeit spielt und dann denkt, oh, ich brauche unbedingt dieses Design, ist das ja in Ordnung. Kann man sich ja kaufen.
Genau, dann ist das noch legitim.
Ich weiß aber doch auch als Semi-Spieler, als Gelegenheitszocker, dass digitale Inhalte, jeder, der Netflix kennt, weiß das auch. Du kannst jetzt eine Serie gucken, das heißt aber nicht, dass du sie in 5 Monaten noch gucken kannst.
Naja, dann ist er
weg. Weil dann der Inhalt weg ist.
Ja.
Also ich weiß es nicht. Ich verstehe, ich finde das ja auch so geil in diesen ganzen PSN-Stores, diese Vorbestellung, weißt du? So, Release.
Ja, das ist sowieso das Dümmste. Release. Digital vorbestellen, habe ich nie verstanden, ja.
Genau, Release in 2 Wochen.
Ein nicht endliches Produkt vorbestellen, ja.
Ja, genau.
Genau.
Also ich mache das ja manchmal, Spiel vorbestellen bei Steam. Aus einem ganz einfachen Grund, bei Steam ist das manchmal so, also ich kaufe nicht viele Spiele, unabhängig davon, aber Steam macht das manchmal so, das wäre jetzt bei Half-Life Alyx der Fall, gut, jetzt ein Jahr her, aber trotzdem, da haben die, als das Spiel noch nicht erschienen ist, haben die das für, ich weiß jetzt nicht genau, 39 € statt 49 angeboten, und als das Spiel dann erschienen ist, war dieser Vorverkaufsbonus dann weg und das hat einen Vollpreis dafür, also 49 € dafür bezahlt. Das ist dann so der Grund manchmal für mich dann auch gewesen zu sagen, okay, ich kauf's mir jetzt schon, habe ich einen Zehner gespart. Wenn es ein Spiel war, was ich zum Release haben wollte, also die Anzahl an Spiele, die ich zu Release haben wollte, kann ich in den letzten Jahren an einer Hand abzählen. Aber ich sehe es ja relativ oft bei Steam, dass die oft Spiele, die jetzt demnächst erscheinen, so zum als Vorbestellerboni halt günstiger anbieten. Aber wirklich jetzt hinzugehen und zu sagen, oh, in 3 Monaten, Beispiel nenne ich jetzt mal hier das Diablo 2, was jetzt kommt. Ich würde einen Teufel tun, wenn jetzt Blizzard sagt, jo, jetzt könnt ihr das vorbestellen, mir das auf der PlayStation vorzubestellen. Wäre ich doch blöd. Also digital, rein digital. Ich würde sowieso gucken, dass ich das irgendwie auf einer Disc kriege. Ich habe noch nicht mitbekommen, ob die das Spiel für die PlayStation als Disc-Version rausbringen. Vorbestell online, gut, es gibt dann viele Spiele, hier Call of Duty macht's ja ganz gerne und Battlefield. Du darfst dann schon eine Woche früher spielen, wenn du vorbestellt hast. Wow, toll.
Ja, das sind so.
Eine Woche früher spielen. Bin ich mir auch so.
Oder du kriegst eben diesen Hasenskin für deinen
Call of Duty Gewehr. Dann sehen alle anderen, dass du diesen du der Blödmann warst und hast das Spiel vorbestellt, damit den Hasenskin da ist. Skin hast, ja genau. Nee, also es ist immer das. Ja, das ist vielleicht schon ein bisschen leidig, aber es ist das gute Thema bei Division 2 gewesen. Da habe ich mir ja dann und der Dennis zusammen, wir haben uns ja so eine Collectors, was auch immer Version gekauft, weil da so eine Figur dabei war, die wollten wir haben, und da waren dann auch digitale Items dabei. Da ist das ganz okay gelöst gewesen. Du hast diese Items am Anfang des Spiels gehabt. Irgendwann waren die Level technisch zu niedrig und du konntest die irgendwann mal dann nochmal aufwerten, wenn du High-End-Level warst, und konntest die dann dadurch wieder nutzen. Aber das ist ja auch ganz oft. Du kriegst dann irgendwelche Items in die Hand gedrückt gekriegt und dann heißt es, yeah, du bist jetzt der Geilste, bis ich die nächste Waffe finde und denke mir, die ist ja doch besser als das, was ich da bekommen habe, wo ich extra Geld bezahlt habe. Ja, so mäßig gut. Das war bei Division 1 war das sogar so. Das heißt, ich habe tatsächlich mal was Positives über Division 2 gesagt.
Wahnsinn, dass wir das noch erleben.
Das gibt's nicht.
Ja.
Aber Jungs, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen jetzt eigentlich die Bombe auch noch platzen lassen, Geschichte. Oder?
Genau, weil nachdem Sony gesagt hat, nee, wir machen den Kram mal zu, ist eine Welle durch das Internet gegangen. Und dann kam eine Stellungnahme, die hat gesagt, nach weiterer Überlegung ist jedoch klar, dass wir hier die falsche Entscheidung getroffen haben. Daher freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass wir den PlayStation Store für PS3 und PS Vita Geräte wieder betreiben werden. Außer PSP, die wird trotzdem abgeschaltet. Die wird dann doch ein bisschen zu alt ist wahrscheinlich.
Ja. Genau.
Die werden jetzt die Ressourcen neu verteilen, das heißt jetzt statt 10 Mitarbeitern nur noch 1 Mitarbeiter für den Store.
und die Server vielleicht von 200 Servern auf 10 Server runter, damit der Download fünfmal so lange dauert, aber der Store bleibt offen.
Ja.
Ja.
Finde ich auch eine
jetzt die gute Frage.
Finde ich auch eine gute Entscheidung.
Ja, genau, sag du.
Ich habe heute so einen Unterbrecherdrang. Ich weiß, tut mir echt leid, ich irgendwie. Nee, finde ich eine super Sache. Allerdings, wie gesagt, es ist jetzt erstmal eher eine Vertagung des Problems. Und eine Sache finde ich, die müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen, und zwar das sogenannte CMOS-Problem. Ihr wisst, was das ist, CMOS?
Ja, aber
CMOS,
ich glaube. Welche Konsole hat jetzt das Problem? Ich habe gelesen, dass die PS5 das Problem haben wird. Aber welche Sony-Konsole hat das Problem
denn noch? PS3 auch.
Die 3 auch.
PS3, PS4, ja.
So, wird ja also meine PS3
in den Konsolen. Ja, genau. In den Konsolen ist eine sogenannte CMOS-Batterie verbaut, die irgendwie für Datum und Uhrzeit verantwortlich ist. Jo. Wenn, solange diese Batterie geladen ist und die, das Datum und Uhrzeit und so weiter sich dann, also das alles noch funktioniert, kann die Konsole auch praktisch weiterhin Spiele abspielen und so weiter, alles gut. Wenn sie leer ist, ist es auch kein Problem, solange du eine Verbindung zum PSN-Network hast. Dann synchronisiert die sich nämlich digital. Wenn sie leer ist und du bist offline, so sagt man, oder zumindest sagen das die einschlägigen Foren, dass die Konsole dann in den Ruhestreik geht und sagt, du kannst keine Spiele mehr abspielen, weil ich meine Zeit nicht synchronisieren kann. Das wird eine interessante Angelegenheit, da ich auch ja immer auch langfristig denke, wie das Ganze dann in 20 Jahren mal so ausschaut. Ne? Erstmal habe ich mich gewundert, dass da eine Batterie drin ist. Ich reagiere seit diversen Amiga-Reparaturen allergisch auf Batterien, die irgendwo verbaut sind. Ja, das ist das eine. Und das nächste ist natürlich, ja, das wird bestimmt interessant sein. Also ich glaube tatsächlich, wenn das wirklich so ist, dass man auf kurz oder lang an einer Custom-Firmware, wenn alles abgeschaltet und tot ist, nicht vorbeikommt. Glaube ich ja, ganz
toll wäre natürlich, wenn Sony was machen würde.
Warum? Ja, genau, entweder, da wäre wieder die Frage, kann man seitens Sony, wenn wirklich der Lebenszyklus und der Verkaufszyklus an der Konsole beendet ist und man sagt, okay, das Problem ist jetzt bekannt, wir können das rauspatchen. Aber jetzt mal die, wirklich die allumreißendste Frage. Sony, was zum Fick? Weil, jetzt mal ohne Scheiß, wer designt denn so einen Rotz? Ich muss jetzt mal wieder Sega loben an dieser Stelle. Ich muss Sega leider noch mal loben. Ja, als ich bin Sega-Fanboy, klar, logisch, aber ich muss Sega loben. Kennt noch einer den Sega Saturn?
Ja, so.
Wo war da die CMOS-Batterie?
Das weiß ich nicht.
Hinten ja, in einem Fach, das hast du aufgemacht. In der Trapdoor
zum Wechseln.
Da hast du eine Trapdoor aufgemacht, da hast du mit dem Finger kurz die Knopfbatterie rausgezogen, neue reingepackt und schon hat das Ding wieder seine Zeit synchronisiert mit einer neuen Batterie.
Wisst aber ihr, wo Sony, das auch so einfach die ist?
Vollhonks.
Beim PC.
Ja, bedingt. Da musst du schon ein bisschen mehr aufschrauben.
Nein, bei einem PC. Aber da machst du die Seitenklappe auf und nimmst die Batterie raus. Ich rede von einem PC, ja, nicht von einem Notebook.
Auf jeden Fall frage ich mich,
Notebook.
Wie kann man denn in der Konsole, wo du kaum noch an irgendwas rankommst, ja wie beim modernen Auto quasi, irgendwo in den Eingeweiden eine CMOS-Batterie, am besten noch fest verlöten irgendwo auf dem Motherboard und dann sagen, ach ja übrigens, wir haben den Gag eingebaut, dass wenn das Ding abläuft oder wenn sie keine Verbindung zum Internet haben, in Deutschland sind wir ja auch so gut angebunden ans Internet, ne, dann gehen übrigens keine Spiele mehr. Welcher Vollhonk hat sich das denn einfallen lassen? Also,
manchmal frage ich mich wirklich. Techniker von denen.
Vor allen Dingen, was soll denn das bitte für eine Schutzfunktion für irgendwas sein? Du musst doch sowieso die CD im Laufwerk haben, um zu verifizieren, dass du das Spiel nicht gezockt hast. Du kannst ja nicht ohne, obwohl bei der PS4 eh schon die ganzen Daten auf die Festplatte wandern. Es wird ja nichts mehr von CD nachgeladen. Du kannst ja nicht einfach ohne CD spielen. Was für ein Schwachsinn. Also, ich wundere mich wirklich immer über diese Ingenieure, die so ein Schwach sind irgendwie, ja. Ich verstehe es einfach nicht.
Das ist aber leider
also immer, wenn ich sowas höre, denke ich mir, ey, Bullshit fabriziert. Absolut Bullshit.
Wie du ja gerade die Autoindustrie erwähnt hast, das ist genauso. Warum führt man Touchknöpfe in einem Auto ein? Ist genauso ein Schwachsinn. Ist,
Ja.
Ich verstehe es nicht.
Klar. Aber Carsten, du bist da jetzt mehr so der Software-Typ. Ich bin ja mehr so der Händische, weißt du, anpacken und so. Jetzt diese CMOS-Batterie ich sag mal, du kannst ja diesen Sync-Zwang softwaretechnisch eigentlich seitens Sony, wenn man das Ding dann dicht macht, ein PSN-Store, PSN Network zum Beispiel, würde man das Network jetzt auch dicht machen zum Beispiel, so könnte man ja dann per Software diese Abfrage entsprechend ausschalten. Nur das, ja, und dann hätte man doch kein Problem mehr,
oder? Drauf oder so. Nö. Normalerweise müssten die nur irgendwann sich eingestehen, wir haben da Kacke gebaut, dann mach bitte eine neue Firmware drauf, ganz am Schluss, am Ende der Lebenszeit oder so, bringst du nochmal eine finale Firmware raus und patch den Kack raus. Die Frage ist, ob sie sich sowas eingestehen und nicht sagen, ja, das ist technisch nicht möglich. Ich erinnere mich an so Sachen wie, wisst ihr noch, EA, das dürfte Christoph doch schön kennen mit Anno. Ja, das kann man nur online spielen, weil das muss so sein. Oder SimCity, genau, bis irgendein Hacker die Schnauze voll hatte und gesagt, wisst ihr was, mein Spiel stürzt andauernd ab, es ruckelt, ich patch den Online-Zwang jetzt raus und siehe da, es funktioniert.
Und es lief also hat ohne irgendwelche Änderungen, also ohne Einschränkungen, weil einfach festgestellt worden ist, scheiß auf den Online-Modus, brauchst du gar nicht. Richtig. Ja, das war SimCity, das war so ein Aufschrei, meine Güte.
Das weiß man halt nicht, ob die am Ende dann irgendwie die Eier haben zu sagen, ja gut, jetzt ist das Ding halt auch durch, wir verdienen damit eh kein Geld mehr, komm, wir machen uns doch einmal die Mühe für unsere Kunden und patchen den Kack raus, damit man das Ding wenigstens noch nachher benutzen kann. Hm. Und sind nicht wieder so und denken sich, ah, verdienen wir eh kein Geld mehr mit, da noch Energie reinstecken, um das rauszupatchen, ach nee, komm, ach, komm lieber PlayStation 7, komm, scheiß auf den Kack jetzt noch, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Weil das passiert nämlich meistens dann, da wird das einfach vergessen und dann Teppich gekehrt und dann ist egal. Ja, also es sei denn, die Leute schreien laut genug, wie jetzt beim PS3 und PS Vita Stoff, da haben wir ja Glück. Und die setzen noch ein paar Leute dran, die dann coden müssen, um die Firmware noch mal aufzupolieren. Aber ich weiß es halt nicht.
Ja, also ich sag mal, der Shitstorm hat mir auf jeden Fall jetzt eine Sache noch mitgebracht. Und zwar, ich weiß jetzt, ich wusste das nämlich nicht, dass ich irgendwo in den Tiefen meiner PlayStation 3, meiner eigens neu gekauften PlayStation 3, die ich besitze, eine Batterie habe. Ja, und das wird bedeuten, der Dennis wird das Scheißding aufmachen, sich die Litzen da dran verlängern, ja, und das Scheißding in irgendeinem fucking 3D-Druckgehäuse irgendwie an der Seite baumeln lassen, weil dieses Scheißding verpestet mir nicht mein Board. Auf gar keinen Fall. Ja, es ist ja, eine Batterie läuft irgendwann aus. So, ich glaube, die ist zwar getaped und alles super, glaube ich, ne, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Batterie nicht ausläuft. Ne? Also, sie wird irgendwann ausläufen und leider bei so einem Board wie jetzt zum Beispiel bei einem Amiga-Board oder so, sind die Bauteile noch in der entsprechenden Größe, wo du auch noch nacharbeiten kannst. Bei einem PS3-Board ist das nicht so einfach. Ja, weil da reicht schon ein kleiner Tropfen Soße und da ist eine ganze Region versifft. Ne? Ja, und das ist eine ganze Bauteilsektion, weil da passen halt auf einer Euro-Münze passen da halt keine Ahnung wie viele Bauteile bei diesem Mikro SMD-Scheiß. Ja, so, und die kannst du auch nicht mal eben einfach mal so neu ersetzen. Das ist auch nicht so einfach. Ne? Also schwör ich euch, da lasse ich mir irgendwas einfallen. Ich muss mal gucken, ich habe mich jetzt mit der PS3 noch nie so wirklich auseinandergesetzt, hardware-technisch. Außer, dass ich sie gereinigt habe. Ich werde mir da irgendein Fach finden oder irgendein bisschen Platz oder so, irgendwo an eine Seite, wo ich gut drankomme und dann kommt das Scheißding nämlich da rein und dann kann er da vor sich hin suppen, von mir aus. Ja, und dann ist das Ding auf jeden Fall zukunftssicher. Ja?
Aber vielleicht macht ja Valve einen auf Sony, vielleicht macht ja Sony einen auf Valve und bringt doch einen Patch raus für sowas, weil Valve bringt ja immer noch, beziehungsweise ist jetzt schon 2 Jahre her, aber da kam ein Update für Half-Life 1, ne? Also ein Patch. Da haben die immer noch Bugfixes und sowas bearbeitet oder so, ne? Vielleicht machen die, sagen die sich, ja, wenn Valve das kann, können wir das auch. Das wäre schon toll.
Können sie ja machen, dann flieht das Ding nämlich ganz raus.
Ja.
Ich muss überall sowieso hier, bei meiner Dreamcast, da habe ich die Batterie dann mal gewechselt gehabt, davor habe ich einfach 2 Jahre stumpf das Datum eingestellt. Beim Saturn mache ich das seit Ewigkeiten. Ja, interessiert mich gar nicht.
Dreamcast kannst du ja auch einen schönen Mod machen. Das ist ja wunderbar, da kannst du ja dann Batteriehalter einlöten und dann machst du einfach eine rechargeable Knopfbatterie rein und dann ist gut. Da kannst du dir bei den alten Dingern kannst du ja super behelfen, dass solche leaky Batteriescheiß überhaupt nicht mehr passiert. Aber so ein neuen Ding, wie du schon sagtest, ne, wo ist die verbaut? Am besten in der Mitte irgendwo, wo du nicht drankommst. Dann ne, auf so neuen Platinen, wo halt alles so SMD und so kleinschrittig ist. Da kannst du nicht mal eben wahrscheinlich irgendwie dir so einen Mod reinbauen. Oder der muss erst noch erfunden werden, weil es wieder ganz neu erst rausgekommen ist, dass das überhaupt so ist. Und ach ja, wir werden es sehen. Es gibt schon bestimmt schlaue Leute, die sich damit gerade akut beschäftigen mit dem Problem.
Wahrscheinlich. Wobei Sony arbeitet auch am Batterieproblem, lese ich gerade. Als der gute Mann die PlayStation auseinandergebaut hat, hat man da irgendwo die Batterie überhaupt gesehen? Oder hat er das Teil überhaupt so weit auseinandergenommen, dass man das sehen konnte?
Es gab ja keine Nahaufnahme vom Mainboard. Mm. Das war ja noch Top Secret.
Tja.
Also PS5 und so ist erstmal noch weiter weg. Da kümmere ich mich dann drum, wenn es soweit ist.
Ja, ich habe gelesen, es soll theoretisch 3 bis 4 Jahre halten. Nur. Also nicht mal den Lebenszyklus der Konsole.
Super.
Liebe Entwickler, Batterien haben in Konsolen nichts verloren. Habt ihr nichts gelernt?
Nicht mehr vor bitte. Einem. Ja, ich wollte gerade sagen.
Ja, naja. Alter.
Aber dann kommen wir jetzt oder zu einem erfreulichen Thema, würde ich sagen, oder? Weil jetzt haben wir genug gegen Sony gehatet. Ja. Kann ja nicht sein, sonst kriegen wir noch ein Verbot von denen, dass wir keinen Podcast mehr machen dürfen, weil irgendein Sony-Mitarbeiter, der eigentlich für den PS3-Store zuständig ist, unseren Podcast gehört hat, dann eigentlich sagt, oh, das geht doch nicht. Genau, das müsst ihr jetzt aber einleiten, weil ihr seid da besser im Thema. Ihr baut da irgendwie, oder ihr habt da ein Projekt, würde ich sagen. Ein Projekt.
Carsten?
Ja, genau. Und zwar haben wir beide uns vorgenommen, inspiriert durch Dennis Neuaufbau eines Amiga, was ist es, 500 plus, ne? 500 man plus, hat ja. Mittlerweile, genau, die Chance, quasi alte Heimcomputer komplett, fast komplett, würde ich sagen, weil ein paar Chips, die kann man quasi nicht mit neuen, durch neue Teile ersetzen, die muss man quasi aus alten Maschinen wieder rausrupfen. Oder Glück haben und irgendwo im Lagerhaus liegen noch ein paar von den Dingern. Die muss man quasi dann aus der jeweiligen Zeitepoche aus den 80ern meistens irgendwo sich noch abstauben. Aber bis auf diese paar Chips kann man sich quasi die alten Maschinen wie ein Amiga oder ein C64 quasi von Grund auf neu zusammenbasteln. Und Dennis hat es halt jetzt mit einem 500er Amiga 500 Plus gemacht und er ist dann darüber gestolpert, dass jemand auch ein komplett neues PCB, also ein Mainboard für den C64 designt hat. Und da sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten doch mal versuchen, die letzte Revision des Original Brotkasten C64 von Grund auf neu zu bestücken. Mit so viel neuen Teilen und so wenig alten Teilen wie möglich und das auch in ein komplett neues Case zu packen. Da gibt es auch schöne, neu designte Cases in verschiedenen Farben. Ich glaube, eins ist durchsichtig.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, das so durchsichtig, das finde ich voll geil. Genau.
Und und dann mal gucken, wenn wir damit fertig sind, ob die Dinger beim Einschalten dann explodieren oder funktionieren. Genau, und dann haben wir quasi ein mehr als nur gefuture-proofedes Gerät, weil da ist ja kaum was Altes dann drin. Das war so der Gedanke dahinter. Ne? Wenn man mal so ein Gerät quasi wirklich auf die Zukunft prüfen will, dann baut man es am besten fast komplett selbst neu. Das ist so der Gedanke dahinter.
Das ist eine ziemlich coole Idee. Das heißt, es ist also dann das Board wahrscheinlich die von der letzten Revision, also das ganz kleine, dieses schmale war das dann, glaube ich, ne?
Genau.
Weil da gab es ja erst so ein längliches, breiteres Board und dann gab es eins, was nur noch die Hälfte Dicke hatte, ne? Mehr oder minder.
Drei Stück gab es.
Ja, ein Shortboard gab es ja dann noch, ne?
Ja, genau, das meine ich ja irgendwie.
Genau.
Wo dann schon also viel das komprimiert war.
Ja, genau. Also das ist praktisch so gekommen. Den 500 plus Aufbau machen wir gleich mal kurz, aber wie gesagt, wie Carsten gerade schon sagte, ich habe mir halt so ein bisschen Gedanken gemacht, so als ich so mein Zeug so angeguckt habe und einfach die Sachen, die ich halt auch sehr lieb habe, wie es denn aussieht, wenn man das so in 20 Jahren noch benutzen möchte. Ne? So, und so ein C64 oder ein C64C oder ist auch scheißegal eigentlich, welchen davon. Mhm. Die sind made in the 80s, wie ich auch. Und die werden halt nicht jünger. Ne? Ich meine, beim C64 geht's noch. Es wurden keine Batterien auf den Boards verbaut. Also du hast keine aufwendigen Board-Reparaturen dort eigentlich hinter dir, außer halt, dass einige Custom-Chips, also so nennen sich die Custom-Chips, so nennen sich eben diese Chips, die man halt heutzutage noch nicht per EEPROM-Brenner oder so irgendwie neu modellieren kann, weil es einfach die Files dazu halt auch nicht gibt. Die sind halt damals mit Commodore irgendwie untergegangen und es tobt ja auch ein großer Rechtsstreit. Und ich gehe davon aus, dass diese Datenarchive noch irgendwo existieren, aber sich irgend so ein geiler Hengst das Ganze wieder lizenzieren möchte und sich da gerade noch mit anderen geilen Hengsten streitet. Stichwort Cloanto und Hyperion. So, auf jeden Fall, das ist aber mehr im Amiga-Segment dann, wo das gerade streitig prozessiert wird seit Jahren. Aber ich sag mal, ja, und dann, wie gesagt, ich habe mir dann so überlegt, ich will, dass alles auch später noch funktioniert. Neue Netzteile sind eine Sache, die gibt es ja noch, aber selbst die neuen Netzteile von heute sind in 20 Jahren 20 Jahre alt. Also das muss man da wahrscheinlich dann auch wieder Hand anlegen. Aber ja, ich habe halt einfach ultra Spaß da dran und da bin ich halt darauf gestoßen, da ich halt auch gerne bastel. Ey, yo, komm, ich mache mir mal so Replika. Also die sogenannten Replika-Boards, das sind also Original-Boards, die wurden gestrippt und 1:1 kopiert und neu aufgesetzt und neu produziert. Also du bekommst praktisch ein nagelneues Board. So, und wenn du dann den C64 zum Beispiel, wenn du den dann zusammensetzt, so hast du, na, ich sag mal, der C64 ist noch relativ überschaubar an der Menge an Bauteilen. Das sind vielleicht so 80 Kleinstteile oder so 80 Kondensatoren, Widerstände und keine Ahnung was. Und der Rest sind halt Chips, also ICs und Custom-Chips. Und ja, die kann man sich dann aufbauen und dann hat man praktisch einen nagelneuen C64, bis auf die Custom-Chips halt, die man sich halt, wie Carsten schon sagte, noch irgendwo organisieren muss. Es gibt noch NOS-Bestände, also New Old Stock. Darauf ziele ich so ein bisschen ab. Oder man nimmt sich einfach funktionierende Chips aus einem noch funktionierenden C64, den man dann halt einfach schlachtet und ad acta legt. Einige Fanatiker finden das wahrscheinlich gar nicht gut. Aber ja. Wenn man davon ein paar im Schrank hat und eh mal nur einen benutzen kann und dann für den Neuaufbau die Sachen wieder gebraucht werden, weil das dann der neue Liebling wird, denke ich mal, ist das auch legitim.
Das wollte ich ja sagen, also völlig legitim. Dadurch, dass man dann einem anderen neues Leben einhaucht, voll okay, bevor das Ding halt wirklich vor sich her gammelt, ne? Also meine C64
ist gammel her. Und ich sag mal, es ist halt, ja.
Dafür spielt der Amiga prima.
Und ich sag mal, das Ganze ist halt so, so from the scratch, so, dass du baust es halt wirklich, also händisch jedes Scheißteil baust du da ein. Ne? Mhm. Und das ist einfach eine Sache, die dir halt auch nochmal eine ganz andere Bindung zu dem Teil verpasst, weil du dann halt auch irgendwann sagen kannst, wenn mal jemand dann zu Gast ist, ne, wenn man nicht irgendwann eine 40-Stunden-Ausgangssperre bekommt, so, dass man dann sagen kann, hey, weißt du, das ist ein meiner, den hab ich gebaut, den hab ich von jedes scheiß Bauteil da hatte ich in der Hand, jedes Bauteil habe ich arretiert, jedes Bauteil habe ich verlötet, ja, und das ist wirklich meiner, den habe ich von Grund auf aufgebaut und das finde ich immer, das, also mir gibt das ein unglaubliches Herzblut zu dem Gerät und das ist so auch der Beweggrund, warum ich mit dem Carsten dann auch gesprochen habe und gesagt habe, ey, komm, lass mal was zusammen starten. Ja. Mhm.
Aber holt ihr dann auch
das sind wir gerade am Plan.
Eine neue Hülle und sowas dafür, weil gibt doch bestimmt auch einer, der wahrscheinlich auch neue Hüllen produziert, wie beim C64. Also jetzt für den Amiga, wo du gerade dran bist.
Ja, genau. Ja.
Nimmst du da eine alte Hülle oder nimmst du da auch eine neue? Weil beim C64 weiß ich ja auch, da gibt es ja jemand, da gibt es ja die Hüllen, deshalb kenne ich die durchsichtig, die ich voll geil finde. Aber für den Amiga ist da auch jemand, der neue baut?
Ja, also der C64 bekommt ein neues Gehäuse. Ich bin gerade noch am Plan, welches. Weil die alten C64C-Gehäuse und so, ich habe da jetzt kein schönes, ich habe noch nur ein schönes und das will ich auch so lassen. Und der wird dann ein neues Gehäuse bekommen. Da komme ich mit klar oder bin ich mit einverstanden.
Ganz kurz gefragt, bei dem Neubau ging aber auch nur das C64C-Gehäuse, weil ich glaube, dass der Brotkasten da gab es keinen, der das machte oder sowas, ne? Oder
irre ich mich da jetzt? Richtig. Genau. War heute auch ein Thema von Carsten und meiner wir holen uns mal Info-Session. Also die neuen Gehäuse sind ausschließlich C64C-Gehäuse. Deshalb auch die Wahl zu dem Shortboard, weil das ist sehr nah an dem C64-C-Board dran. Es müsste vielleicht sogar fast identisch sein. Ich weiß es nicht genau. Bitte, liebe Commodore-Freaks, ich bin Amiganer und C64 bin ich nicht so ganz firm drin. Also bitte nicht gleich schlachten. genau, also man müsste das praktisch dann in ein C64-C-Gehäuse packen. Es gibt Brotkasten-Replikas aus China. Die sind aber aus einem 3D-Drucker. Oh. Und das sieht grässlich aus. Das kriege ich selber mit meinem 3D-Drucker besser hin. Ganz ehrlich. Hm. Auch wenn ich das Teil dann achteln müsste, weil ich so große Teile nicht drucken kann. Aber nee, also ich werde mir da auf jeden Fall nicht irgend so ein zusammengeschmiertes Gehäuse holen. Nein, das soll dann schon wertig und vernünftig sein. Das darf auch gerne was kosten, das ist in Ordnung. Dafür habe ich ja ein nagelneues Gerät dann und ein nagelneues Gehäuse. Ich weiß noch nicht genau, welche Farbe es sein wird. Transparent finde ich auch immer ganz cool. Nur, ich finde das immer nicht so toll, wenn das so cyberspacig aussieht. Weißt du, weil das ist einfach klassische Hardware. Das ist nichts von Beam mich weg, Scotty, oder irgendwie 5000 LEDs da rein.
Du baust dann einfach LED-Lämpchen noch ein, kleine blaue. Dann leuchtet das von innen auch noch. Dann sieht das noch geiler aus.
Ja.
Nee, ja. Mal gucken. Nicht vielleicht machen wir es ja so, dass ich mir irgendwie, keine Ahnung, je nach Version, weiß nicht, ein rotes PCB bestelle und das einbaue in ein Clear-Gehäuse und Dennis bleibt dann klassisch. Wir sprechen uns da ab, damit die Dinger auch ein bisschen unterschiedlich aussehen. Mal gucken, ob ich den Schritt in etwas modernere Gefilde wage und ob Dennis dann klassisch bleibt. Wir werden mal sehen, wie unsere Geräte sich dann unterscheiden. Das wird ja am Ende.
Ja.
Ja. Dennis also wird ein
schwarzes PCB wird es bei mir werden.
Ja. Aber man sieht es bei ihm ja wahrscheinlich nicht, wenn sein Gehäuse ja auch nicht durchsichtig ist. Von daher wird es dann nur einmal zu sehen sein.
Genau. Ja, cool.
Ja, da bin ich gespannt. Genau. Also je nachdem.
Das wird ja dann der klassische C64. Gibt es denn dann irgendwelche neueren Spielereien, die man da einbauen, die ihr dann einbauen werdet, um zum Beispiel auch direkt Spiele nicht unbedingt von dem 1541-Laufwerk zu laden, sondern von Disk, von USB-Stick oder sowas?
Ja, soll ich zuerst? Also ich
natürlich.
Hab klar, jetzt bei,
genau, du hast da mehr Ahnung von als ich.
Ich habe jetzt bei dem C64C, den ich mir bei eBay mal geschossen habe, den habe ich jetzt ja relativ, also als Dauerprojekt habe ich den hier stehen und da habe ich jetzt ja quasi rumgemoddet wie ein Weltmeister. Äußerlich habe ich da nichts gemacht. Also ich wollte den auch gerne im Urzustand haben. Das heißt, ich habe da jetzt weder irgendwie dran rumgebohrt noch sonst irgendwie was. Mhm. Innen drin habe ich doch schon ein bisschen was gemacht. Ich habe zum Beispiel das RF-Modul ersetzt, also gegen eine kleine Platine, die auch nur mit SMD-Teilen bestückt ist. Die ersetzt halt quasi den Output, also das RF-Teil ist komplett rausgeflogen und ich habe jetzt quasi darüber dann auch wieder den Ausgang, also den RGB, ich gehe über RGB, habe ich quasi meinen Bildausgang jetzt darüber dann wieder hergestellt. Das habe ich einmal erneuert. Das Modul werde ich wahrscheinlich auch dann nutzen auf dem neuen PCB-Board. Das ist eine ganz nette Sache, weil ich glaube nicht, dass ich dann nochmal auf das neue PCB nochmal ein altes RF-Modul bauen werde. Ich glaube nicht, dass ich das so cool finde. Also das wird dann nicht Old Stock werden, nee, das wird rausfliegen.
Keinen Fall.
Ja, also, weil das Blöde daran ist, man denkt immer so, hä, Moment mal, wieso? Ein C64 kann doch auch quasi ein RGB-Modul, ein RGB-Signal ausgeben. Wozu brauche ich denn dann ein RF-Modul? Das kann ich doch einfach, wie bei den meisten Konsolen, könnte ich das doch, oder in dem Fall ist es ja klar ein Heimcomputer, aber man kennt das von Konsolen, die haben ein RF-Modul, ich löte das einfach aus und ziehe mir einfach das Signal direkt von der Video-Ausgangsquelle raus und mache mir einfach ein RGB-Mod. So nach dem Motto, wozu brauche ich denn jetzt noch ein RF-Modul? Der Witz ist, das RF-Modul macht leider ein bisschen mehr als nur RF bereitstellen, weil es leider auch als Mittelsmann fürs RGB-Signal dient. Das heißt, wenn du das ganze Modul rausnimmst, hast du gar kein Videoausgangssignal mehr. Das ist das Beschissene an dem RF-Modul am C64. Das heißt, ohne das Teil geht halt nichts.
Der hat halt also ein paar mehr Aufgaben. Dabei, ja?
Genau, das heißt, du siehst zwar hinten nur, wie aus dem Teil selber die blöde Antennenbuchse rausgeht und der Ausgang für das eigentliche RGB-Signal ist ganz woanders auf dem Board, aber leider wird das da durchgeschliffen. Das ist das Problem. Und da brauchst du halt einen Ersatz. Und Genau, dafür habe ich halt ein Ersatzboard, ein recht kleines und modernes, was man dann auch nur wirklich da aufstecken muss. Lötet man sich vorher halt ein paar Verbindungspins auf und steckt es dann quasi nur ein. Das kann man dann ganz leicht wieder entfernen. Super Sache, das werde ich auf jeden Fall machen. Und was ich auch gemacht habe, ich habe halt quasi das Original Kernel-ROM habe ich halt auch quasi bei mir auf dem C64 ausgelötet und dafür so ein Switchless Kernel, Switchless Kernel Switcher, ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ihr wisst, was ich meine, einfach draufgepackt, wo ich halt die Möglichkeit habe, zwischen je nach ROM-Chip zwischen 3 bis 6 verschiedenen C64 Kernel-ROMs umzuswitchen. Heutzutage ist es ja so, Betriebssysteme sind einfach installiert. Früher war es gerne so, ein Betriebssystem ist halt fest auf einem ROM-Chip gebrannt, der auf einer Platine festgelötet ist. Das heißt, kann man nicht einfach so wechseln, ne? Und gut, ROM-Chips oder ROM-Switcher gab es früher auch schon in den 80ern. Da hat man dann gerne mal sowas wie Dolphin-DOS oder Jiffy-DOS drauf gehabt. Nur das war meistens damit verbunden, dass man dann meistens Original C64-Kernel und ein zweites hatte. Und dann musste man aber auch nach außen meistens einen taktilen Schalter legen, den man dann umgeswitcht hat. Das heißt, man musste ins Gehäuse bohren und so. Aber mit dem Ding, was ich jetzt habe, ist natürlich ein modernes Teil. Da musste einfach eine Tastenkombination drücken. Ich glaube, es ist irgendwie C64-Taste und eine der F-Tasten, F1 bis 3. Und dann schaltest du die ersten 3 Kernels um und dann noch irgendwie eine andere Taste dazu nehmen, dann schaltest du nochmal die anderen 3 um. Super Sache. Kannst du halt bis zu 6 draufpacken und bist glücklich, ne?
Ja, aber und, ganz kurz, warum baut man die da drauf? Also warum nicht
jetzt
1?
Jetzt kommt's, genau.
Ah, okay.
Weil jetzt kommt die nächste Erweiterung, die unabdingbar ist zu deiner Frage mit, benutzt man noch ein Diskettenlaufwerk? Nein. Es gibt, ähnlich wie beim Amiga, gibt es da eine Variante, nennt sich SD2IEC. Ist ein Steckmodul, was hinten in den, ich glaube, es ist der User-Port vom C64. Sorry, wenn ich hier was Falsches sage, alle C64-Enthusiasten bitte jetzt trollen unten im Kommentarbereich.
Der Cartridge-Port.
Ist halt eine kleine, genau, ist der Cartridge-Port, ja. Steckt man da rein und da ist halt, steckt man dann halt eine Speicherkarte rein, eine SD-Karte halt, daher der Name auch. Und dort kannst du halt dann deine ganzen Disk-Images halt im D64, D81-Format, je nach halt Laufwerk halt reinlegen. Oder halt auch die einfach Programmdateien, also PRG-Dateien reinlegen. Und die kannst du dann direkt laden von dieser von diesem Modul beziehungsweise von der SD-Karte. Simuliert dann quasi das Laufwerk unter der Laufwerksnummer 8, also das klassische C64.
Ja, genau.
Laufwerk wird ja unter Nummer 8 angesprochen. Genau, und das wird auch da angesprochen auf dieser Nummer und damit kannst du dann quasi die Programme da dann laden. Wie man das halt klassisch kennt, ne, mit den klassischen Befehlen, es funktioniert. Und jetzt kommt, lange ausgeholt für diesen Schwung jetzt, warum andere Kernels. Das klassische C64-Kernel ist zwar stabil in der letzten Fassung, die es gab, ja, Fassung 3, aber es ist nicht das schnellste. Das heißt, wenn du diese Karte drin hast, denkst du dir vielleicht jetzt, ja geil, moderne Technik, SD-Karte, jetzt lade ich ja so ein Spiel in 0, nix, ja Arschlecken. Du lädst es genauso lange, wie du es damals mit dem 1541 geladen hast.
Oh je.
Wenn du es mit dem Original-Kernel lädst, dann lädst du das genauso lange wie 1983. Ja, das ist das Problem.
Gut, dass ich wenn damals das Final Cartridge hatte, dann ging das alles
richtig schneller. Das Final Cartridge macht nämlich genau dasselbe, was quasi ein Custom Kernel macht. Man könnte sich auch ein Final Cartridge zusammenlöten und das halt hinten reinstecken in den Cartridge Port und das mit dem normalen Kernel von C64 benutzen, käme auf selbe raus, ist aber immer noch nicht so schnell wie zum Beispiel ein Jiffy DOS, lädt immer noch schneller. Und das switcht halt dann um, lädst dann deine Files und schon lädst du bis zu, ich glaube, Jiffy DOS lädt, glaube ich, 27 mal schneller als das Original C64 Kernel. Ja. Und damit hast du dann den Effekt, warum möchte ich zwischen verschiedenen Kernels umswitchen. Manchmal ist die Kompatibilität auch nicht so ganz gegeben, ja, also möchtest du auch nicht aufs Original C64 Kernel verzichten, weil du immer noch die Chance haben möchtest, zurückzukehren. Also fatal wäre es wirklich nur zu sagen, ich möchte ja nur das Custom-Ding, weil es ist ja immer schneller. Aber vielleicht büßt du doch mal bei einem von 120 Titeln dann doch die Ladefähigkeit ein und denkst dir, kacke, jetzt kann ich doch kein Giant Assisters spielen. Funktioniert trotzdem mit Jiffy DOS, aber nur als Beispiel. Ne?
Ja.
Und das sind so Sachen, die ich auf jeden Fall einbauen werde, weil das sind so moderne Zuckerlis, die werde ich auf keinen Fall mehr missen wollen. Also ich werde nicht mehr in Echtzeit laden mit einem normalen C64-Kernel, da habe ich keinen Bock drauf.
Ach, das macht doch auch Spaß.
Richtig.
Die Ladezeit damals war doch der Burner.
Nö, das, weißt du, das ist dann so ein Kompromiss, den gehe ich dann auch ein, ne? Obwohl ich ja immer so auf klassische Hardware oder einen klassischen Feeling stehe, muss ich sagen, das ist ein Kompromiss, den mache ich auch gerne. Hm. Wo ich dann sage, das ist dann, das gehe ich ein, der gute Carsten ist da eine gute Unterstützung mit seinem EEPROM. Zeug, ne? Genau, und ja, also bei mir wird es auf jeden Fall das SD2IC werden, in jedem Fall. Ich habe keinen Bock, seit diversen schwierigen Anfängen vor ein paar Jahren im Amigaverse, wo ich dann krampfhaft versucht habe, meine Disketten zu laden und von WinUAE und dem ganzen Mist noch keinen Plan hatte. Nee, das wird auf jeden Fall wird's sowas auch geben. Dann werde ich mir noch, ich sag mal, die Carsten-Datenbank so ein bisschen angucken, weil der hat ja da ja noch so ein paar andere Sachen reingebaut in seinen aktuellen C64. Und da muss ich dann mal schauen, ob ich da nicht noch was adaptiere auf den 128 DCR, den ich habe. Übrigens, Replika-Board für den 128 DCR wäre auch was Schönes, liebe Entwickler. Kopiert mal sowas bitte. Ja. Und ich weiß noch nicht, also ein neues Netzteil werde ich mir auf jeden Fall anschaffen, weil ich habe aktuell, also ich habe keinen C64 oder C64C in Betrieb im Moment, weil ich mir in die Hose scheiße bei den Netzteilen, auf Deutsch gesagt, dass die mir irgendwann mal einen Butz machen. Deshalb nehme ich, also wenn ich im C64 sitze, sitze ich meist am DCR, weil da ist das interne Netzteil, das habe ich überarbeitet. Und deshalb mache ich das meist so. Ja, wie gesagt, ich bin dann da noch offen. Erstmal stellen wir das ganze Gerät erstmal her, dann schalten wir es ein und hoffen wir, dass nichts explodiert. Und dann werden dann die weiteren Mods eingebaut.
Ja, wird schon klappen.
Es ist noch in Planung, ob wir das so ein bisschen auf YouTube dann noch machen oder so. Keine Ahnung, das sind wir dann gerade noch am gucken, wie wir das Corona, am besten wäre es natürlich, wenn man das nebeneinander machen könnte, aber das ist ja im Moment so ein bisschen so eine Frage. Ne? Ja. Gut, du hattest ja noch was angesprochen. Also ich habe aktuell zwei Projekte vor der Brust. Oder nein, zwei von vielen Projekten, aber zwei Projekte, die ich aktiv verfolge. Und zwar, ich habe mir ein Amiga 500++ Board gekauft und ein Amiga 4000T Board. Ja, richtig. 4000er im Tower. So wie er damals halt auch designt wurde. Und ich habe nämlich vor kurzem eine Amiga-Sammlung gekauft, eine kleinere, und da ist ein Mikronic Tower dabei gewesen und das A4000T-Board passt da perfekt rein. Und als Neuauflage ein 4000T selber basteln, from scratch, mit SMD-Komponenten, da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber egal, das wird dann praktisch eines meiner Herzstücke in der Sammlung und auch das Teil haben wir dann selber gebaut. So, machen wir mal weiter mit dem Teil, der schon fertig ist. Und zwar durch eine Aktion im A1K und vorherigen Vorreitern in der Szene wurde vom 500+, für alle, die es nicht wissen, der 500er hatte ja keine Batterie. Die zweite Auflage vom 500er, der 500+, hatte eine Batterie auf dem Board verbaut, eine sogenannte Wartezelle.
Destroyer of
richtig. Words, ja. So, diese Batterie hat natürlich das gemacht, was sie am besten kann. Also sie war damals eigentlich auch, das war totaler Quatsch, diese Batterie überhaupt, die brauchte kein Mensch, totaler Blödsinn. Naja, hat man draufgelötet, die Leute wussten es nicht, haben die Kacke in die Ecke geschmissen oder in den Dachboden gestellt oder in den Keller oder bei der Oma im Schrank gelassen. Ja, und diese Zelle hat dann halt angefangen, die Boards zu verpesten, weil sie ausgelaufen ist. Dann relativ nah an der Batterie sitzt der sogenannte Data Path. Also dort wird alles dann praktisch vom Agnus-Chipsatz, von der Prozessoreinheit, vieles fließt dort drüber. Dort ist auch Gary und Paula in der Nähe und die ganze Soundeinheit. Und wenn die Batterie also so ein bisschen rumgepestet hat, dann hast du nämlich was ganz Tolles, nämlich ein kaputtes Board. Wie sagt man, du hast ein Blackscreen, ne? So, du siehst, das Ding ist dann tot, geht nichts mehr. Mhm. Ne? So, also ist man hingegangen und hat die A500 Plus Platine gestrippt, auch ähnlich wie beim C64, und hat gesagt, wir machen neue Boards dafür. Und ein findiger Typ ist dann noch hingegangen und hat gesagt, ja, ich mache aber daraus nochmal eine Premium Edition, und zwar mit einem höheren Gold, also mit einer höheren Goldledierung, also mit einer besseren Goldledierung dazu. Ich mache die Datenbahn ein bisschen breiter und werte das Board einfach nochmal auf. Ne? Aber es bleibt immer noch 1:1 eine Kopie des originalen Boards. So, das durfte ich dann, also die sind nicht so einfach zu bekommen. Die meisten, die man so kaufen kann, das sind diese normalen Standardboards halt, ne? Ohne diese größeren Datenleitungen und Goldledierungen und so weiter. Wenn ich mich jetzt irre, bitte nicht steinigen. Ich habe das nur überflogen, weil ich musste schnell kaufen, sonst hätte ich das nämlich nicht gekriegt. Und dann habe ich mir also dieses 500++ Board gekauft, habe mir eine sogenannte BOM dazu erhalten, also eine Bill of Materials. Dort habe ich dann kostengünstig bei Mauser eingekauft und du kriegst praktisch dort fast alle Komponenten, außer, wie beim C64 auch, die Custom Chips, also MC 68000 CPU, Gary, Paula, Denise, den Fett Agnus, weil der ist im 500 Plus nämlich ein spezieller, ist der 8375 oder 8372A. Der kann nämlich, lieber Christoph, das wird dich jetzt hellhörig machen, mit einem Megabyte Chip RAM umgehen. Ja, und zwar auf dem Board. So, und da hast du dieses ganze Ranger-Mem-Problem nicht. Also es ist praktisch ein REV8-Board, so nennt sich das dann hier in dieser Charge. Ja, ohne dass es technisch jetzt wird, diese Chips braucht man. Die hatte ich aus einem defekten 500 Plus, so, nur ein Plus, ist ein Originaler. Und da hat die Batterie so ungefähr 30% meines Boards verpestet. Ihr kennt die Fotos,
ja,
die ich mal geschickt habe, wo ich das halbe Board zerkratzt habe, oder was heißt, freilegen musste, weil halt alles verpestet war. Und interessant ist, ich sagte ja bereits, das hat alles nichts gebracht, ich habe trotzdem kein Bild. Ja, den Fehler dazu erzähle ich euch gleich, warum das so war. Naja, also habe ich losgelegt, ich habe insgesamt, ich glaube, 16 Stunden gebraucht, um alle Bauteile einzubauen, alle Sockel einzubauen, alles fertig zu machen. Und natürlich auch bei dem Aufbau, ich bin da sehr penibel, ich achte sehr darauf, dass jedes Bauteil auch gerade sitzt und das nicht aussieht wie Kraut und Rüben, soll ja meiner sein. Ja, dann habe ich die Custom Chips eingebaut. Starte. Und was passiert? Nix. Black Screen. Nix. So, jetzt habe ich zum Glück noch von einem guten Kollegen einen 500 Plus hier, den ich gerade wieder fertig gemacht habe, mit deutlich weniger Batterieschaden. Und so hatte ich erstmal nach einer panischen, einem Anflug von Panik, ja, habe ich erstmal alles nochmal gegengecheckt. Ich habe jedes Bauteil nochmal geprüft. Und ich habe es beim Einbau schon dreimal geprüft. Ich bin da sehr akribisch, wenn ich sowas baue. Und verdammt nochmal, es lief einfach nicht. Und ach, so ein Mist. Und dann habe ich angefangen, die Chips quer zu tauschen. Und dann habe ich festgestellt, dass mein Gary-Chip kaputt war. Der war der Schurke für den Blackscreen. Das bedeutet, ich habe meinen Spaß dann nochmal gegeben und habe den ganzen Scheiß rüber auf mein 500 Original Amiga 500 Plus Board gelötet mit dem neuen Gary, der funktioniert, und auch hab auch da ein Bild. Also ich hätte das Projekt wahrscheinlich nie gemacht, wenn der originale 500 Plus gelaufen wäre. Aber nun ist es so: Ich habe ein nagelneues Board, ich habe es nagelneu aufgebaut. Das bekommt ein Originalgehäuse, das habe ich eh noch übrig. Und das ist ein sehr schönes Gehäuse. Es ist nur vergilbt. Das ist gerade noch in der Blechtrommel. Und dann wird das praktisch ein...
Sieht aus wie neu dann, ne? Also, weil hier wegen vergilbt, den Amiga, den ich von dir bekomme, ist ja auch super sauber gewesen. Also,
ich kann das nicht so ganz beschreiben, wo ich da die Grenze ziehe. Ich könnte mir jetzt auch ein neues Gehäuse dafür kaufen. Da gibt es ja auf Kickstarter gerade auch so eine Kampagne, ich weiß nicht, ob die schon gelaufen ist, für Amiga 500 Gehäuse. Und da kann man sich dann praktisch auch einen 500-Plus-Aufkleber draufklatschen. Das ist dann 1:1 dasselbe, weil die sind ja artgleich.
Ja.
Ne? So. Ich möchte das gerne in einem klassischen Gehäuse sehen. So wie der 4000T auch nicht in irgendein nagelneues ATX-Gehäuse umgebaut wird. Also der ATX passt sowieso nicht. Das müsste ich mir dann neue Löcher reinfriemeln und so. Und dann kann man das so schön in so einem, weiß ich nicht, so einem durchsichtigen Tower oder so. Das ist für mich dann nichts Klassisches mehr. Ne? Ich finde das toll, wenn du ein neues Board hast. Es ist zwar ein neues Board, es ist kein originales. Ja, stimmt, alles richtig. Aber für mich muss das dann in ein originales Gehäuse, um also auch zu sagen, das ist ein Gehäuse von damals, das ist eine Tastatur von damals, ist alles so von damals, aber ich habe ein neuwertiges Gerät. Ich habe ein neues Gerät. Ich habe das original gelassen, was ich original lassen musste, und ich habe immer noch einen klassischen Amiga, aber ich habe ihn neu aufgebaut von der Pike auf. Ob du jetzt einen Kondensator verbaust von vor 20 Jahren oder heute, es ist dasselbe Bauteil. Es macht nichts anderes. Ja? Und das ist so my way of collecting, sage ich jetzt mal. Beim C64 habe ich ja gerade schon gesagt, aufgrund dieser Knopfthematik, weil sich ja jeder Typ damals meinte, er müsste sich da irgendeinen scheiß DF0, DF1 Selector einbauen, bei Amigas oder irgendeine Trapdoor-Abschaltung oder am besten noch hier, wenn man in einem Amiga 2000 oder was sich einen SCSI-Controller eingebaut hat mit irgendeiner Platte, dann hätte man ja auch einfach, ich sag mal, ein Loch hinten in das Slotblech bohren können und da den Schalter verbauen können. Nein, man klatscht den mitten an die Front, am besten noch riesig groß mit so einem großen roten Button, don't push this oder sowas. Ja, das waren viele Leute, die haben sowas damals gemacht. Ist absoluter Hass, ehrlich. Das hätte man sich echt sparen können. Aber nun, so ist es. Und das ist der Plan. So sieht's aus. Auf das Projekt mit dem Carsten freue ich mich im Moment sehr. Auf jeden Fall. Das wird eine coole Sache.
Klingt sehr interessant.
Ja, und mein 4000T, ja. Da muss ich noch gucken, weil die einige der Custom-Chips, also Bridget zum Beispiel, das ist echt haarig zu löten. Also da hast du ich sag mal, ein Drittel Millimeter oder so zwischen den einzelnen Pins. Ich habe jemanden, der kann das. Ich denke, diese Chips werde ich dann von dem Kollegen einlöten lassen, einfach um Lötbrücken zu vermeiden, weil ich glaube, das übersteigt dann mein technisches Können auch.
Ja gut, wenn es klein und fisselig alles wird, dann kotzt man ja auch ziemlich ab manchmal, ne? Und wenn du dann noch so einen leichten Datterich hast, ja, nee. Das möchte ich mir nicht vorstellen. Ja,
ich muss trinken morgens, sonst geht das nicht.
Ja, das habe ich auch schon gehört.
Ich treffe mich mit Dennis immer am Kiosk in Essen.
Ach Gott, deshalb muss der so morgen früh los. Jetzt weiß ich es auch.
Ja, deswegen kommt der auch immer so spät, weil der vertritt ja nicht mehr so gut.
Genau. Nee, ja, ist doch cool. Also da, ich denke mal, da werdet ihr wahrscheinlich auch dann auch bei Twitter wahrscheinlich dann auch bei uns natürlich im WhatsApp-Chat auf dem Laufen halten, aber vielleicht auch bei Twitter, dann können die anderen Leute auch mal ein bisschen zugucken. Und wenn das Ding am Ende dann doch noch, also bei euch, die beiden Dinger dann am Ende doch noch funktionieren, das ist ja dann toll. Dann könnt ihr euch genauso fühlen wie die ganzen Frauen, die damals den C64 zusammengebaut haben. Weil es gibt ja so ein Video, die C64 Commodore-Geschichte. Dann gibt es einen Schwenk durch die Fabrik, wo sie die hier in Deutschland gebaut haben. Und da saßen nur Frauen, die das Ding zusammengebaut haben. Ich weiß nicht, warum das so war.
Das wäre, glaube ich, mein Traumjob. Ohne Scheiß. Schönen ganzen Tag mit Bleilot, Ast rein.
Da ist noch alles mit Hand gemacht worden. Ne? Da war nichts maschinell. Da haben die alle mit der Hand noch gesessen.
Ja, habe ich eine kleine interessante Story zu. Ich habe mal vor einiger Zeit vom lieben Michael aus dem Circuitboard ein 32X repariert. Das ist Sega Attachment, ne?
Ja.
Die wurden ja, wenn ich mich recht erinnere, auch noch von Hand gelötet, ne? So, das Teil, das hat irgendwann angefangen auszusteigen. Das lief einfach nicht mehr vernünftig und irgendwann lief es gar nicht mehr. Gut, alles klar. So, dann habe ich das aufgemacht, habe dann da die typischen Verdächtigen überprüft, diese scheiß Flachbandkabel, die gerne mal rausfliegen und warum es dann die Funktion auch verweigert. Und letztendlich, das Problem war, dass es halbleere Lötaugen gab. bei essentiell wichtigen Komponenten. Da war einfach nicht genug Lötzinn drin.
So nochmal nachgefüllt.
Ey, hör mal. Ja, also dies ist, ich jetzt liebe Fachmänner da draußen. Ich löte zwar sehr viel und ich repariere auch recht viel, aber ich bin nicht vom Fach. Also ich glaube, es ist so, dass gerade die Sachen, die viel Last kriegen, also viel Power kriegen und auch stark beansprucht werden, dass da das Lot durch die Zeit vielleicht etwas zurückgeht. Ich weiß nicht, ob es sich auflöst. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe das schon oft gesehen, gerade bei Monitoren, die kritischen Stellen. Du hast entweder kalte Lötstellen oder du hast dann halt etwas, wo das Lot sich praktisch zurückgezogen hat, wo die Löcher einfach nicht mehr voll sind. Weißt du? Und ich habe keine Ahnung, ob das da auch so der Fall war oder ob es einfach nur jemand war, der einfach das nicht konnte. Auf jeden Fall, ich habe dann das alte Lot abgesaugt und habe dann neues eingefüllt und danach lief die Kiste wieder 1A. Ja, und das ist halt auch so eine Sache, wo ich auch bei diesem Replika-Aufbau jetzt stark drauf geachtet habe. Der 500 Plus ist ja Through-Hole, also du steckst ja alles durch die Platine und lötest auf der Unterseite. Ich habe immer geguckt, dass meine Lötaugen schön voll sind, ne, dass du auf der Ober- und der Unterseite Lötzinn hast. Da muss man drauf achten, sonst ist das nicht vernünftig gebaut. Ne?
Das hat mir der Lehrer damals im Technikkurs auch gesagt. In der AG, ja. Technik AG. Weil da haben wir auch gelötet.
Das weiß selbst ich. Super, guck mal, wir haben noch einen dritten, Carsten. Wir haben noch einen dritten, der macht auch mit.
Nee, so gut kann ich das nicht. Meine Lötzeit ist vorbei. Da war ich noch jung.
Ja, also ich muss schon sagen, wenn du hier 3 Tage am Stück, also ich habe so eine Lötrauchabsaugung, ne, die habe ich auch da, aber wenn du 3 Tage am Stück hier Flussmittel und Bleilot hast, geil. Du schwebst du irgendwann auf so einer Wolke. Ne?
Alles, was Spaß macht.
Auf jeden Fall so, ja, das macht schon Bock, das ist schon cool. Mhm. Ich glaube schon, dass das cool ist. Also auf Twitter werde ich jetzt dann nochmal, also wenn ihr das hört, liebe Zuhörer, werde ich es auf Twitter schon das Board fertig gepostet haben. Und vielleicht ist das Gehäuse dann auch schon fertig. Das kommt dann drauf an, wie schnell das Gilt verschwindet. Das malige Gilt.
Sehr schön.
Tja. Haben wir sonst noch was, wo wir drüber reden wollen, Jungs?
So pauschal fällt mir jetzt nichts ein. Oder ich guck mal, wie spät es ist. In meine Flasche. Ich weiß nicht. Also wenn euch nichts mehr einfällt, dann können wir auch das Ende so langsam einläuten. Das war jetzt für die Zuhörer hoffentlich nicht zu viel Input, dass die jetzt müde geworden sind. Weil ich persönlich finde das Thema ziemlich interessant. War sehr technisch, genau diesmal. Also wenn ihr nichts mehr habt, habe ich auch nichts mehr.
Gut.
Dann müssen wir jetzt doch Ende machen, ne? Das war so schön zu dritt, muss ich sagen. Es hat sogar nichts gefehlt irgendwie.
Kein Schalke
bitte. Ich vermisse meinen Dennis.
Ja,
ich vermisse meinen Dennis.
Ja, irgendjemand muss ja Schalke-Witze machen und so. Und kompetentes Nichtwissen von sich geben. Ja, wobei, da bin ich ja auch ein ziemlicher Held manchmal drin. Nee, ja, er ist der nächste Mal
Final Fantasy wieder
dabei. Ja. Final Fantasy, ja, gut.
Das beste Spiel.
Beste Spiel, genau. Das beste
Spiel hochhalten. Ne?
Das schlechteste Spiel.
Oh, Division, hatte auch keinen Day-One-Pitch. Ja.
Nein, die Remake-Fassung. Ich muss leider tatsächlich zugeben, das habe ich ja in einem Podcast ja auch mal gesagt, dass er da leider recht hatte, dass es da keinen großen Day-One-Pitch gab. Aber das lag wahrscheinlich einfach nur daran, weil die so unendlich lange an dem Spiel gebaut haben, dass sie am Ende wahrscheinlich schon Monate vorher fertig waren und sich gedacht haben, boah, was machen wir jetzt einfach nur? Fertig. Ja. Sie waren eh viel zu. Also, ich finde sowieso unabhängig davon, um ganz kurz auf Final Fantasy zu gehen, jetzt soll ja irgendwann mal ja wahrscheinlich dann auch der zweite Teil vom 7. Teil so gesehen kommen. Die Abstände dazwischen sind einfach viel zu groß. Also, ja. Da hätte man entweder sagen können, wir bauen von vornherein ein Spiel, was das alles beinhaltet, was wahrscheinlich dann mega groß wäre. Ja. Oder man hätte wenigstens so gemacht, dass man sagt, die Abstände zwischen den jeweiligen Teilen ist nur ein Jahr oder sowas. Wobei das echt schwierig ist, weil du stellst ja meistens in der Produktion dann fest, wir brauchen noch ein paar Monate und dann
Christoph, Money, Money, das Geld muss rollen. Das
ja,
nicht. Du kannst
ja,
nicht die Leute 10 Jahre auf ein Spiel warten lassen. Das funktioniert in den wenigsten Fällen.
Naja, ich warte auch schon seit ich warte auch schon seit 2004 auf Half-Life 3. Also,
ja, ja, das kommt eh nie raus.
Doch, das ist bei Half-Life Alyx am Ende so gesehen angekündigt worden. Also, ne?
Ja, ja, das weißt du, was die immer machen bei Valve? Die trollen, das ist der Internet Witz seit Jahren, die sagen immer, ja, ja, kommt raus. Und dann machen sie wieder ein Spiel, was damit nichts zu tun hat und schieben wieder irgendein anderes Spiel vor. Ja, Half-Life Alyx, Half-Life Karl-Heinz, Half-Life irgendwas. Half-Life 3, ja, soon, when it's done. Half-Life irgendwas. Ja, aber das ist immer noch kein 3. Ja, ja, wir sind bald fertig.
Wer weiß, vielleicht bin ich ja mit meinem rauskommen. Half-Life-Mod, den ich als zum 20-jährigen Jubiläum in 2 Jahren noch mal releasen möchte, vielleicht sogar früher fertig als die mit Half-Life 3.
Wahrscheinlich.
Ja, naja, werden wir ja sehen.
Ja.
Jo, ich rede jetzt nicht von Diablo.
Diabolo.
Diabolo.
Mit extra Käse. Okay, dann Leute, ich jetzt...
Jedes Mal dieser Spruch. Oh.
Ja, der muss einfach sein. Der muss einfach sein.
Katastrophe.
Okay. Wobei ich jetzt, wir wollten jetzt Ende einleiten, ne? Das heißt, genau. Euch einen schönen Abend.
Ja.
Den Zuhörern auch. Oder Mittag oder morgen, je nachdem, wann das gehört wird. Oder auf der Autofahrt. Ja, tschüss dann, ne?
Macht's gut.
Tschö.
Das war der Retrotastisch Podcast. Abonnieren geht über iTunes, Spotify oder euren Podcatcher. Ihr möchtet mit uns in Kontakt treten oder uns unterstützen? Dann findet ihr uns auf Twitter, Instagram, Facebook oder Patreon unter @retrotastisch. Oder ihr besucht unsere Homepage www.retrotastisch.de.